Crop FM Ausgabe Nummer 526. Wir schreiben den 17. Mai 2024 und die Gäste heute Abend seid wieder ihr.
Das Thema ist offen, das Mikrofon der Sapsi jetzt schließlich auch. Und genauso die Skype, Zoom und Telefonleitungen. Herzlich willkommen zum Crop FM Lagerfeuer Nummer 14. Heute ganz besonders wichtig natürlich die Skype-Leitung, wie schon gesagt, Skype, Zoom und auch Telefon stehen heute offen. Auf der Startseite findet man alle Links dafür und natürlich blinkt der Cropcom-Button und auch auf Fragen, die über diesen Weg gestellt werden, werden wir natürlich eingehen. Ja, alle Links, die man für diese Sendung, für diese Live-Sendung braucht, findet man auf der Startseite von CropFM, cropfm.at, und dort findet man natürlich auch das Archiv mit allen Sendungen, Links zu den RSS-Feeds, zu Mails, Newsletter-Anmeldung zum Beispiel, kann ich sehr empfehlen. Schicke ich alle zwei Wochen aus und dann verpasst man weniger leicht Sendungen. Ja, und natürlich auch auf cropfm.at findet man die großartigen Ankündigerbilder von Matthias Töpfer. Und den Orangen-Button mit dem Herz, den CropFM-Spenden-Button, geht das Überweisung Bitcoin oder über PayPal. Ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Ja, wie gesagt, Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM, arbeitet seit 40 Jahren freiberuflich als Grafiker, Illustrator, Fotodesigner, gestaltet und produziert Videospots, computeranimierte Dokumentationen, Buchtrailer, Erklär- und Industriefilme und vieles mehr. Und alles über ihn erfährt man auf Atelier, naja, fast alles halt, aber zumindest über seine Arbeit, Atelier-Töpfer mit OE geschrieben.de. Matthias, der Illustrator. Dr. Greer presents the DPIA. Würde mich interessieren, wer schon im Disclosure Project Intelligence Archive gestöbert hat. Ich wollte heute Nachmittag wieder ein bisschen stöbern, aber da war die Seite leider down. Es war keine Anmeldung möglich. Es kam da irgendwie ein Timeout-Fehler. Also anscheinend recht gut besucht, die Seite. Oder mit extrem wenig Rechenleistung ausgestattet. Also was soll ich sagen? Ich habe erst nicht allzu viel Zeit gehabt, da ein bisschen mich umzusehen. Überwältigt bin ich jetzt nicht, aber vielleicht ist mir die eine oder andere Perle entgangen und würde mich daher interessieren, ob ihr da irgendwie interessante Dinge für euch entdeckt habt. Die Bilder zum Beispiel sind jetzt nicht alle. Sind nicht wirklich irgendwas Überragendes dabei, meiner Meinung nach. Ich habe hier Links, also in den News und auch im Ankündigertext findet man den Link auf das Disclosure Project Intelligence Archive. Ja genau, Sabine ist auch da, selbstverständlich, es ist Lagerfeuer. Und Bernardo Kastrop on UFOs, Ultraterrestrials and Meaning in Absurdity. Der Philosoph und Informatiker Bernardo Kastrop, glaube ich, spricht man das aus. Er ist Franzose, soviel ich weiß. Zumindest hört er sich so an. Spricht auf The UFO Rabbit Hole Podcast mit Kelly Chase über seine eigene Sichtung als Kind, über die er sich sehr geärgert hat, wie er sagt. Über Analytic Idealism, das ist eigentlich das spannendste, würde ich sagen, an diesem Mann. Walter Brandner hat mich da irgendwie letztens da ein bisschen angechunkt auf Bernardo Kastrup, und er hat mir da ein Video geschickt, wo er mit Tom Campbell konferiert, und die vertreten ja durchaus eine ähnliche, oder ja, durchaus gehen in dieselbe Richtung, aus einer, aber auch wiederum auf ganz eigene Art. Ja, und sein Buch, über sein Buch spricht er eben auch in diesem Podcast, Meaning in Absurdity. Ich habe es, Absurdity, glaube ich, so spricht man es aus. Ich habe es noch nicht gelesen, aber werde ich mir auf jeden Fall einmal reinziehen. Und er vermutet übrigens seit den Aussagen von David Grusch, dass wir den Planeten mit einer weiteren, hochentwickelten und sehr alten Zivilisation teilen könnten. Er spricht da auch die Silurian Hypothesis an, die genau über sowas spekuliert. Wie könnte man eine Zivilisation, die Millionen Jahre vor uns existiert hat, überhaupt noch erkennen? Ja, extrem spannender Mann, muss ich sagen. Und das Video ist also, oder dieses Interview, dieser Podcast, wirklich sehr hörenswert. In the News, cropfm.at. Ja, noch Sonneneruptionen gab es in der vergangenen Woche. Über all das können wir heute reden. Und ja, freue mich schon. Und viele weitere Dinge findet man natürlich auch in den Crop FM News verlinkt.
Crop FM Lagerfeuer.
Man kann über alles reden. Hallo Sabine.
Hi Tarek.
Wie ist es denn so als Oma?
Das finde ich wirklich total nett, dass du das in die Sendungsankündigung mit hineingenommen hast. Ja, es ist ja mittlerweile schon 1,5 Jahre her, dass ich Oma geworden bin.
Also frisch gebacken ist
genau,
jetzt
genau, frisch
ganz
gebacken ist jetzt. Aber wobei ich sagen muss, natürlich, es braucht ja eine Weile, ne, bis man in so einer neuen Rolle einfach auch angekommen ist. Und
ist ja dein erstes Enkel.
Genau, so ist es, ja. Ja. Und natürlich so das typische Oma, das, womit ich jetzt eine Oma assoziiere, so habe ich mich ja nicht gefühlt. Ne? Also so silbergraue Dauerwelle und die Kochschürze um und so. Also das Bild, das wir so haben von unseren Omas, das ist ja heute nicht mehr. Aber natürlich hat man es selber irgendwo so abgespeichert. Deswegen braucht es eine Weile, bis man sich mit dem Oma genannt werden angefreundet hat. Aber spätestens, wenn das erste Mal das Wort Oma aus dem Mund von dem kleinen Kind kommt, ist es, also dann passt's.
Eine Enkelin, ne?
Genau.
Ja, sehr entzückend. Ich habe sie in Natur, habe ich es noch nicht gesehen, aber du hast mir schon ganz stolz Bilder gezeigt, einige. Ja. Ja, wir sind jetzt im Oma- und Opa-Alter. Also, ja, so bei mir ist keine Gefahr, dass ich Opa
werde. Sofern man dafür gesorgt hat, dass man Mama ist oder Papa. Ne?
Ja, genau. Ja. Aber zumindest in dem Alter sind wir. Und das ist ja auch schon irgendwie lustig, eigentlich. Mhm. Ich finde es irgendwie lustig.
Mhm. Ja. Schon.
Also. Ja. Also. Jetzt weiß ich, warum ich jetzt in der Früh die Schülerinnen und Schüler so, also gerade das nicht aufstehen und mir einen Sitz anbieten. Leider, das noch nicht.
Das noch nicht, ja. Da müsstest du vielleicht noch irgendwie, ja, ein bisschen gebrechlicheren Eindruck machen. Ne? Das
ja, vielleicht ja mehr weiße Haare kriegen oder keine Ahnung was.
Mhm. Einen Stock nehmen. Nimm einfach mal einen Stock mit.
Stock.
Vielleicht springt dann jemand auf.
Könnte mit drohen, vielleicht dann.
Ja.
Genau, also Gratulation aus dem Chat. Oma danke. Bienchen, das Enkel kann sich glücklich schätzen, schreibt André. Schau, du kriegst schon wieder Komplimente da.
Danke.
Ja, Oma Mimi, aha, also Mimi ist auch Oma oder wie? Ja, ne fesche Omi, schreibt ja moin. Ja, finde ich auch. Gratulation, Viper. Ja. Ach, das ist toll, Mimi. Ich habe lange Graphit. Na, okay, das hat nichts damit zu tun.
Insofern, als Mimi vorhin erwähnt hat, dass sie, also Mimi aus dem Chat vorhin erwähnt hat, dass sie schon dreifache Oma ist und Hip-Hop-Kurse gibt. Also so viel dazu, wie Omas heutzutage ticken können.
Ja.
Genau. Als Oma darf man sich graue Haare leisten, schreibt Moon im Chat. Ja, leisten kann man sie sich schon, das stimmt. Genau, wenn man es mag. Und ja, dann auf jeden Fall.
Ich meine, man kann sich graue Haare leisten. Man kriegt halt einfach irgendwann graue Haare. Ich meine, dann kann man es färben und wenn einem das zu dumm ist, dann hat man graue Haare.
Genau.
Also man kann sich höchstens, wenn man graue Haare hat, vielleicht dann wieder dunkle Haare leisten.
Beim Friseur um 120 Euro. Genau. Oder man nimmt Henna, mit dem geht es auch ganz gut.
Dann hat man aber rote Haare. Aber
so. Nein, das gibt es ja schon in allen möglichen Tönen. Also das kann ja auch einmal braun sein.
Echt? Es gibt braunes Henna.
Oder noch dunkleres, also so in Richtung dunkel, braun, schwarz. Alle möglichen Pflanzenfarben, genau.
Graue Haare, kein Problem, aber die Lesebrille nervt, schreibt Anonym 6. Ja. Das stimmt. Ja, absolut. Ja. Die Lesebrille, also ich habe mich noch immer nicht ganz dran gewöhnt, aber während der Sendung habe ich es gerade abgenommen. Warum habe ich es jetzt eigentlich abgenommen? Egal.
Und wo ist sie vor allem?
Ja, ich habe da doch, sie ist okay, da in der Schachtel, da wo sie hinkommt. Ganz schön. Genau, also PropFM, Lagerfeuer, genau, jetzt wäre ich auf das Lagerfeuer vielleicht gleich.
Ja, lassen wir es wieder ein bisschen knistern.
Lassen wir es wieder ein bisschen knistern da im Hintergrund. Wir versammeln uns um das virtuelle Lagerfeuer und eine Sendung, in der ihr quasi die Gäste seid. Nicht quasi, sondern, ich meine, ihr seid immer die Gäste, aber auch den Inhalt entscheidend gestaltet oder eigentlich ausschließlich.
Ja, immer vorhin ja gerade gedacht, eigentlich, jetzt, wir haben ja wirklich schon sehr, sehr viele interessante Anrufer gehabt und Anruferinnen und extrem spannende Geschichten gehört auch in dem Zusammenhang. Mich würden jetzt die Geschichten interessieren, die noch nicht erzählt wurden. Also,
ja, da gibt es sicher sehr
sicher
viele.
Viele.
Ja. Also, gerade die eigentlich, die bis jetzt noch nicht erzählt wurden, natürlich. Über alles Mögliche. Themenvorgabe gibt es natürlich keine, so wie immer hier. Aber wir haben natürlich immer so ein bisschen was uns auch vorbereitet. Genau, im letzten Lagerfeuer haben wir ja über das IBIGC, und zwar ist das intergalaktische oder das internationale Büro für galaktische Kommunikation in Graz. Gibt's.
Für die, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, das letzte Mal, können wir es kurz nochmal zusammenfassen, ein Haus in einer Straße im Zentrum von Graz.
Genau, wo so, eben über die Brücke und dann gleich am Marburger Quai. Dort, da haben wir ein Freund von mir hat mich da mal darauf hingewiesen, schau, ich muss da was sagen. Und dann zeigt er mir dieses Schild und ja, war dann ein Rätsel. Und irgendwann habe ich es dann fotografiert und wir haben es dann im letzten Tag dein Erstkontakt mit Amiga 500. Blake, es war ein Amiga 1000. Oh ja. Und es war unglaublich. 1986, wow. Aber warte, jetzt bleiben wir kurz.
Dabei.
Das Büro für intergalaktische Kommunikation, genau. Und ich habe es dann fotografiert und wir haben es in der letzten Folge dann irgendwie vorgestellt. Und eine Freundin von dir hat das dann aufgegriffen.
Genau, also wir haben uns kennengelernt vor 3 Jahren einmal, also so als Bekannte. Hat das dann, nachdem sie schreibt für ein Online-Blatt quasi namens 5minuten.at, hat das dann recherchiert?
Also ja, die hat das wirklich gemacht.
Ist dem tatsächlich nachgegangen und hat die...
Die war zu faul.
Hat da im Haus nachgefragt und so weiter und so fort. Es hat sich dann herausgestellt und darüber gibt es eben einen Artikel.
Der ist verlinkt, genau.
Der ist verlinkt, wo eben dann sich herausgestellt hat bei der Recherche, dass der Hauseigentümer das einfach als lustigen Witz, als Gag quasi da angebracht hat.
Ja, und so heißt es, der Professor Dr. Karl Albrecht Kubinski ist ein Historiker und der ist mir gut bekannt aus einer Wochenzeit oder einem Monats- oder Quartal, ich weiß nicht, BIC heißt es. Ich weiß nicht, ob für die Abkürzung steht, aber...
Was, das ist Bundesimmobiliengesellschaft?
Nein,
das ist so,
BIC. Das Magazin, irgendwas mit Graz, dann ich glaube, das heißt BIC. Egal, eine Zeitschrift, die halt rauskommt, irgendwie so Postwurfsendung. Und der hat da drinnen immer wirklich großartige Artikel über das historische Graz. Mhm. Super Dinge. Also über die Schilder zum Beispiel oder letztens über das Finanzamt und die verschiedenen Mauten, die da eingehoben wurden an den Stadträner und so weiter. Und Zitat aus diesem Artikel, also er wartet schon seit Jahren auf einen Anruf von der CIA, freut sich aber, dass nun eine erste journalistische Anfrage zu dem Schild gekommen ist. Ja? Mhm. Genau.
Also, lustigerweise sollte dieses Büro im 5. Stock, glaube ich, sein, obwohl das Gebäude selber ja nur 4 Stockwerke hat.
Es hat nur 4 Stockwerke. Es hat aber im 5. Stock so eine ausgebaute Dachterrasse mit einem sehr futuristischen Aufbau aus Glas. Also vielleicht ist das auch irgendwie, das müsste der 5. Stock sein. Ne? Vielleicht ist das auch so irgendwie gemeint. Find ich sehr, sehr cool. Es war halt nicht die CIA, die darauf aufmerksam wurde, sondern Crop FM. Tja. Und ja, dann und natürlich, wie heißt jetzt schnell?
Jasmin.
Ja, Jasmin, genau. Mhm. Die dann auch einen sehr schönen Artikel geschrieben hat und die hat auch über Crop FM dann einen Artikel geschrieben. Einen sehr netten Artikel, finde ich. Ja. Danke nochmal.
Dafür hat sie dich interviewt?
Sie hat mich natürlich interviewt, das war mehr so ein paar Fragen per E-Mail und die haben dann halt ihr diese Antworten geschickt.
Genau. Crop FM. Hast du den auch verlinkt, Tarek, den Artikel?
Den hatte ich in den News damals verlinkt. Okay. Ja. Der hat vor allem, ich glaube, ich hab den auch auf Facebook gepostet. Ich habe noch nie so viel Like für irgendein Post auf Facebook gekriegt, kommt mir vor. Ich weiß nicht, es waren, ich weiß nicht mehr wie viel. Ich tue ja nie was auf Facebook. Also ich glaube, es waren so 80, 90 und das ist schon, für mich ist das unglaublich. Ja. Es gibt da ja diese inoffizielle Facebook-Gruppe, ne? Die übrigens von Matthias Töpfer betreut wird. An dieser Stelle auch ein großes Danke an Matthias. Also er ist da irgendwie eingesprungen. Ja, das Büro für intergalaktische Kommunikation in Graz ist also gelüftet.
Das Geheimnis darum.
Wenig überraschend ist es quasi ein Scherz. Aber wirklich gut. Also es schaut völlig offiziell aus. Man denkt sich, super. Ja. Alpha, nein, nicht Alpha Centauri, sondern M83 zum Beispiel. Hallo, wir kommen. Dachte ich's doch, schreibt Rinsky. Crop FM foltert aber niemanden, meint Geschmacksmuster. Also nicht wie die CIA, nein. Also ich weiß nicht, angeblich foltert die CIA auch niemanden. Nein, es ist inzwischen eigentlich MK Ultra ist, glaube ich, ziemlich
bewiesen,
dass sie. Und natürlich, ja, was sag ich?
Eine Frage von Mimi an uns beide, wie wir die momentanen Infos über das UFO-Ding einschätzen.
Ja, unsere Meinung hört sich ja eh immer wieder. Was ist eure Meinung? So, ruf doch mal wer an.
Und genau.
Es ist, also wie gesagt, Crop FM Call-In-Sendung. Auf der Startseite findet man kann auch per Telefon anrufen. Es gibt eigene Nummern für Österreich, Schweiz und Deutschland. Super Frage, schreibt Viper, finde ich auch. Bitte beantwortet sie. Und Tarek, was haben die Kommunisten in Graz bisher gemacht? Ja, eigentlich tadellos regiert. Finde ich, also es tut sich ja verkehrspolitisch ein bisschen was. Es wird der Autoverkehr zurückgedrängt und der Rad- und Fußgängerverkehr forciert. Das finde ich großartig. Finden viele nicht so toll. Ja. Weil jetzt sind da die Fahrradwege fast schon, teilweise, es gibt da in der Nähe, eine, das ist breiter als die Straße. Mhm. Ja, es hat zweispurig, die Straße nur einspurig, muss ja breiter sein. Stellenweise, also die Radwege sind gerade teilweise ein bisschen grenzwertig, aber sie werden besser.
Sie werden auf jeden Fall besser und es ist tatsächlich so, dass ich finde, die Radwege in Graz sind teilweise wirklich gefährlich, weil einfach so viel, so ein großes Aufkommen ist teilweise, an Radfahren, dass es wirklich
teilweise, ja,
eng wird. Ja. Ja, also es schadet sicher nicht, das auszubauen, das ist auf jeden Fall gut. Obwohl natürlich die Baustellen derzeit schon etwas mühsam sind. Ja.
Ja.
Wir brauchen mal wieder ein Mädchen als Anruferin.
Das kann auch eine Frau sein.
Ja. Oh ja.
Ich fache ja mal das Feuer noch ein bisschen an. Das motiviert das ja. Und dann war natürlich letzte Woche auch diese Sonneneruption. Okay, diese Frage mit den UFOs, bevor wir jetzt auf die Sonneneruption. Was war jetzt da die Frage?
Also wie gesagt,
eigentlich wäre es super, wenn ihr die... Also mich würde wirklich eure Meinung dazu, ehrlich gesagt, interessieren. Wie schätzt ihr die momentanen Infos über das UFO-Ding ein? Genau, das UFO-Ding, so würde ich es jetzt auch nennen. Wie schätzt du das ein, Sabine? Was, weiß nicht, wie weit du das jetzt verfolgst in den letzten
Wochen? Schon ein bisschen, ja? Also mit dem Crush und Dr. Stephen Greer, der ja auch immer wieder mal da seine Veröffentlichungen macht,
ist diesbezüglich. Aber, genau, leider habe ich nicht, ja, ist eine Konkurrenzveranstaltung.
Generell das Disclosure Thema in den USA, vermutlich wird da die Mimi meinen. Oder Mimi, wenn du vielleicht deine Frage noch ein bisschen präzisierst. Aber ich denke mal, also ich persönlich denke mir, es kann einfach alles sein. Es kann eine Desinformationskampagne sein, es kann es können Informationen sein, die dann vielleicht benötigt werden, um daraus dann eine Gefahr zu basteln, ja, eine extraterrestrische quasi, um dann wieder irgendwelche anderen Dinge da zu verfolgen.
Stell dir vor, ein UFO-Lockdown.
Mhm, genau.
Der Bernardo Kastrop glaubt nicht, dass das alles nur irgendein Geschwurbel von irgendwelchen Geheimdiensten ist. Ich meine, es sind alles Geheimdienstler. Aber er glaubt ja nicht, dass das, oder fast alle, also die sind alle, haben alle Intelligence Background und die meisten haben leider Counter-Intelligence Background. Das finde ich zumindest bemerkenswert. Oder, wie sagt man, nicht bemerkenswert ist das falsche Wort, erwähnenswert auf jeden Fall. Mhm. Aber ich schließe mich da an. Also ich weiß es nicht, vielleicht ist es wirklich auch ein Ausdruck von so ein bisschen einem Kampf, der da innerhalb dieser Dienste herrscht oder dieser verschiedenen Flügel, die da sicher existieren. Es gibt sicher manche, die der Meinung sind, dass das nie, was immer jetzt dahinter steckt, ich glaube, es sind mehrere Dinge, die dahinter stecken überhaupt. Und ich finde diese, ich habe das so interessant gefunden, also wie er dann meint, also diese Offenbarungen da von Crush gehört hat, nämlich der Bernardo Kastrop, dass er dann, also er ist ja bis dato da der Meinung gewesen, dass das ein, wie man so, naja, interdimensionales Phänomen ist. Mhm. Was immer interdimensional heißt, ich glaube nicht, dass er das jetzt so nennt, aber etwas, das einfach auf nicht materieller Ebene existiert, was nicht heißt, dass es nicht real ist. Absolut nicht, sondern im Gegenteil. Kastrop, wie gesagt, sein Hauptbackground ist ja eine Theorie, die ihm besagt, dass Materie nicht fundamental ist. Also da ist er 1:1 auf derselben Wellenlänge wie
Kemper.
Ist ein völlig interessanter Typ. Der, sein erster Job mit 22 war im CERN. Und was er dort gemacht hat, war, er hat Algorithmen entwickelt, die neue Physik von der alten unterschieden haben. Also die wollten einfach nur Phänomene ausfiltern, die eben noch nicht erklärt sind. Viele unterstellen ihnen, dass die rausfiltern, ich meine, sie, und die, dass die dann wegfiltern wollen, aber die wollten nur die quasi aussieben. Mhm. Und das ist ihm offenbar dann gelungen und dann hat er eben drüber, dann hat er sich gefragt, kann jetzt dieses Ding, was er da geschaffen hat, diese Software, er, also sicher nicht allein, die quasi die Aufgabe, hochkomplexe Aufgabe von Physikern erfüllt, könnte das auch bewusst werden. Und da hat er sich offenbar Jahre und Jahre hat er sich da den Kopf drüber zerbrochen und ist dann irgendwann zum Schluss gekommen, dass er bei dieser, dass er die falsche Frage stellt. Also, dass dieses Ding gar nichts mit Bewusstsein zu tun hat und daher, also er bezeichnet es als einen Kategoriefehler, den er da gemacht hat. Und jedenfalls dann.
Sondern?
Naja, das. Was
wäre dann die Alternative?
Na, das Bewusstsein fundamentale Kraft eben ist und dass jetzt eine Maschine in dem Sinn kein Bewusstsein hat.
Okay.
Obwohl natürlich er sagt, dass die Natur und eigentlich alles irgendwo Bewusstsein ist. Und da hört sich da schon auf mit dem, was ich über ihn wirklich sagen kann, weil ich noch nichts gelesen habe von ihm. Und ich werde mir aber dieses Meaning in Absurdity, ich würde es dann eh noch verlinken, aber wurscht. Übrigens, man kann auch über, wenn man über die Amazon-Links irgendwie einsteigt nach Amazon und dort dann was kauft, dann geht da auch ein kleiner Teil. Also über die Amazon-Links auf CropFM einsteigt und dann dort entweder das, was verlinkt ist, oder irgendwas anderes kauft, dann kann man die Sendung auch unterstützen, die ja inzwischen eine völlig werbefreie, also bis auf die Amazon-Links, die ja, finde ich, sehr unaufdringlich sind. Und vor allem, da erfährt, also ist egal. Also man kann selber entscheiden, ob man draufklickt oder nicht. Wenn da Werbung angezeigt wird, dann ja, kriegt einfach irgendwer mit, dass man auf dieser Seite ist. Ne? Das ist eigentlich deshalb dieses ganze DSGVO. Aber wurscht, jetzt sind wir völlig woanders, Entschuldigung.
Das macht ja nichts. Wir können ja so dahin plaudern.
Okay, also, wir müssen,
vom Hundertsten ins Tausendste kommen.
Vielleicht ist, wird das jetzt das erste, wahrscheinlich sehr kurze Lagerfeuer, wo keiner anruft. Ich weiß es nicht. Also, wir können schon plaudern, aber eigentlich finde ich das uninteressant eigentlich.
Ja, wir wollen eure Stories hören.
Wir wollen eure Stories hören, so ist
eure
es.
Eure Meinungen hören.
Genau.
Firefrog911 schreibt, entweder es ruft gleich jemand an oder ich tue es als Nicht-Mädchen.
Ja, es heißt ja nicht, dass nur Mädchen jetzt anrufen oder Frauen anrufen dürfen. Nein, natürlich. Firefrog, come on.
Ja.
Genau, was ich vorher noch sagen wollte, also auf der Startseite findet man alle diese Links. Man kann es nicht übersehen. Also es ist, ihr habt da wunderbare Icons auch. Und wenn man auf das Phone, das ist das Letzte da, ist, ich meine, inzwischen, glaube ich, erkennen Menschen so 70er Jahre Telefone gar nicht mehr, deshalb ist da ein Mobiltelefon abgebildet. Und wenn man da draufklickt, findet man drei verschiedene Nummern. Und eigentlich, wenn man das auf seinem Telefon macht, also die Seite funktioniert ja eigentlich sehr gut auch mit Telefon, mit Smartphones. Und da draufklickt, dann müsst ihr das eigentlich gleich direkt anrufen und auch den Code gleich eingeben. Es dauert halt ein bisschen und zwischen quatscht dann irgendwer, also irgendeine Roboterstimme und dann, ja, so nach 30, 40 Sekunden ist man dann irgendwie da durchgestellt. Also wenn man das am Smartphone macht, sollte das eigentlich alles völlig elektrisch funktionieren. Also es geht auch über Telefon und somit gibt es eigentlich keine Ausrede. Weil die Ausrede war, ich habe kein Skype. Und Zoom, natürlich, man kann ja ganz normal über Zoom anrufen. Also das geht dann eher auch meistens über einen Webclient. Ja, da ist dann einfach. Was ich natürlich, was nicht schlecht ist, wenn man vorher die Audioverbindung kurz checkt. Also in Skype geht das zum Beispiel, auch in Zoom. Ja, da muss man auf die Einstellungen klicken und dann Audio und dann kann man überall das Mikro testen. Ja, ob man überhaupt was hört und ob es so klingt, wie wenn einer
Ein Plastiksack
über Mikro. Oder E-Gitarre spielt, dann ist es verzerrt. Und ja.
Ja. helgischen Geschmacksmuster schreibt im Chat, Helge Schneider spielt bei Konzerten, bei denen sich das Publikum nicht benimmt, Straf-Jazz.
Wir haben plötzlich zwei im Wartezimmer. Jetzt weiß ich nicht, wen ich nehmen soll. Ich nehme jetzt einen von den beiden. Mhm. Aber ich schaffe es gerade nicht, das Wartezimmer anzuzeigen. Und jetzt haben wir einen Skype an. Jetzt kommen alle gleichzeitig. Tut mir leid, jetzt nehme ich den Skype rein. Hallo?
Hallo?
Ja, Mimi.
Hallo, Mimi.
Du bist...
Hier ist ja Moin.
Ah, ja, Moin. Entschuldigung. Ich habe mir schon gedacht, du klingst schnell. Viel zu gut für Mimi.
Ja, ich hoffe mal, dass es ganz okay ist. Ich sitze hier vor einer Box und quatsch da rein.
Sehr gut. Geht gut, du bist gut hörbar.
Man hört dich wunderbar. Wunderbar.
Ja, ich hab jetzt gerade so die ganze Zeit überlegt, was habe ich noch nicht erzählt? Mhm. Ich kenne ja schon so ein paar Stories und da ist mir was eingefallen. Und zwar, das ist auch schon ein paar Jahre her, als ich das erste Mal erlebt hatte. Da habe ich noch in einer WG gelebt und da hatte ich einen Mitbewohner, der sein Zimmer mit seiner Anlage so gestaltet hat, dass es halt einfach einen ganz guten Sound hatte. Und wir saßen da auf dem Boden, haben Musik gehört. Dann grinst er mich an. Ja, was ist denn jetzt los? Und dann gucke ich nach oben, so Mitte des Raumes, und auf einmal ist der Raum dort gekrümmt. Mhm. Und das lag halt, also ich vermute mal...
Was heißt Raum ist gekrümmt?
Also die Decke des Raumes, der Plafond?
Das, wenn man da hingeschaut hat, dann war da ein Knick. Also im Raum, ich kann es jetzt nicht anders erklären.
Du hattest einen Knick in der Optik?
Ich hatte einen Knick in der Optik, genau.
Okay.
Und das kam aber halt immer nur, also bei diesem einen Track, wenn wir den gespielt haben. Und also ich war total fasziniert davon. Ich so, krass, ne? Und dann haben wir es nochmal gehört. Und dann war halt wieder dieser Knick da. Und dann kam später auch noch Besuch vorbei. Mhm. Und wir so, okay, alles klar, dann machen wir gleich wieder diesen Track an. Wir sitzen da und schaut uns der Besuch an und so und sagt dann so, ja, dann merkt ihr das auch? Ja, deswegen haben wir das auch angemacht, das Lied. Ja, voll krass, was ist das denn? Und halt auch wieder zu dieser einen Stelle in den Raum gezeigt.
Was habt ihr da gehört?
Ja.
Wir haben, oh Gott, irgendwie so ein Elektrolied gehört mit so einem tiefen Bass. Also es hat sich so angehört, als wenn sich hier die Schiffe im Hafen, hier im Hamburger Hafen, verabschieden. So ähnlich hat sich das angehört, so ein ganz langes Hupen. Mhm. Ja.
So irgendwie.
Ja, genau, genau, so eine Art.
Mhm. Du weißt aber nicht mehr, welche Band und welcher Track das war. Welches Projekt.
Ich wusste das mal, aber habe ich mal wieder vergessen. Es gibt ja 1000 Tracks, also.
Ja, gut, aber das wäre schon interessant. Ich meine, es gibt kaum Tracks, wo man dann einen Knick in der Optik hat. Das wäre schon irgendwie interessant.
Und vor allem, wo man dann nicht die Einzige ist, die einen Knick in der Optik hat.
Dazu muss ich sagen, paar Jahre später, jetzt bei mir in der Wohnung, also ich bin jetzt nicht so anlagenaffin oder so. Ich habe jetzt so eine Teufelbox, Rockstar heißt die. Und mache ich mir auch ab und zu lauter Musik an. Und da war ich halt eines Abends dann auch hier, hab laut Musik angehabt und hab mir so einige Sets angehört, so hab ich meines Lebens gefreut. Und auf einmal war da auch wieder dieser Knick. Aber ich hatte halt niemanden, dem ich das zeigen konnte.
Natürlich die berechtigte Frage, wart ihr nüchtern?
Also okay, jetzt beim allerersten Mal bei der Geschichte. Das erste Mal, als ich das erlebt hatte, da war ich nüchtern. Später ich habe mir einen Joint geraucht und auch andere Drogen genommen. Und jetzt beim letzten Mal, da war ich nüchtern.
Mhm. Und okay, was heißt jetzt Knick nochmal? Kannst du das irgendwie mehr beschreiben? War dann also, auch, so wie wenn quasi ein
ich kann es nicht anders beschreiben. Also ich bin dann halt auch aufgestanden und habe geguckt und es war halt einfach, als ob da so ein Knick mitten im Raum wäre.
Also plötzlich eine Linie, die eigentlich gerade ist, hat dann plötzlich einen Knick gemacht. So also, als ob der Brechungsindex sich ändert oder so. So wie wenn man quasi mal schaut, auf der, so halb durch ein dickes Glas oder so, dass das Licht bricht und halb eben daneben. Und dann sieht man das, was dahinter ist, sieht man dann ja auch so eine Art Knick, ne? Weil plötzlich wird es ja verzerrt, da wo man durchs Glas schaut. So ähnlich kann ich mir das vorstellen?
So eine Art. Aha. Also ich muss gerade auch mal, ich sehe gerade im Chat von Stabbing Westward, Auswirkung von Dauerkonsum. Nein, das nicht. Also ja.
Das, also Dauerkonsum, ja, aber keine Auswirkung davon.
Nein, also in dem Sinne, so, als ich das erste Mal gesehen hatte, das allererste Mal, da war ich ja auch nüchtern. Später haben wir dann irgendwie einen Joint geraucht und auch was anderes genommen. Aber trotzdem, also das war ja auch, als ich nüchtern war, da.
Vor allem,
und
es ist ja dann noch jemand gekommen und der hatte dann...
Wir waren drei Leute und es war genau an der gleichen Stelle dann immer im Raum auf, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 1,90 Meter oder so auf der Höhe.
Genau, André schreibt, wie durch eine Glaskugel ohne Glaskugel. Genau, so habe ich das versucht zu beschreiben, ja. Mhm. Interessant.
Also,
hat die dritte Person, die da kommen ist, das gleich beschrieben? Also hatte die auch dann einen Knick in der Optik?
Die saß dann da und so, was, also erstmal so, ob wir das auch spüren und dann, was ist das? Und wir haben jetzt nicht großartig darüber diskutiert, wir haben halt uns angegrinst, keine Ahnung, haben das halt irgendwie gefeiert, aber ja, also es haben halt alle, die da im Raum waren, auch wahrgenommen.
Mhm. Treuer Zuhörer fragt, und das wäre auch meine Frage gewesen, wie lange hat der Effekt angehalten?
Also bei dem einen, immer wenn dieses eine Lied gespielt wurde, also das kam dann irgendwann, also vielleicht kann das ja irgendwie in einem Sound gelegen haben, und bei dem anderen, das war dann irgendwie schon so den ganzen Abend. Also ich hatte da halt laut Musik an, hatte richtig gute Laune, jetzt nicht, weil ich Drogen genommen habe oder so, sondern halt einfach so, weil die Musik so gut war, und dann irgendwann bin ich dann halt aufgestanden und habe dann halt irgendwie auch diesen Knick wieder bemerkt. Also der ist mir vorher nicht aufgefallen.
Gundelfina fragt, spielt die Anruferin damit auf die Theorien an zu schallinduziertem Teleport über Erdstelle oder Levitation von schweren Baustoffen bei altertümlichen Kulturen?
Nein.
Bitte halt uns jetzt darüber einen Vortrag.
Klar. Kannst du uns ein bisschen was über Levitation schwerer Baustoffe bei altertümlichen Kulturen erzählen?
Das ist halt, ich habe halt überlegt, was könnte ich erzählen, und das so, ach, das habe ich noch nicht erzählt, und es ist halt einfach, keine Ahnung, vielleicht hat das ja auch schon mal jemand erlebt, also
ja.
Ich finde es halt recht außergewöhnlich.
Also ich habe es noch nicht erlebt, aber ja. Hm? Ich habe sowas noch, selbst hast du sowas schon mal erlebt?
Fällt mir jetzt nichts ein, ähnliches. Ne?
Knick in der Optik, ich meine, ja. Ja. Also, irgendwann noch viel Alkohol hat man natürlich einen Tunnelblick, aber das ist was anderes.
Da hätte ich garantiert nicht gesehen. Nee. Es war halt einfach wie ein Knick, ja.
Und habt ihr euch da damals darüber unterhalten und irgendwelche Theorien dazu gehabt, was das sein könnte?
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich habe das erst auf diese Soundanlage geschoben, so dass es halt irgendwie so perfekt austariert war und dass dann halt irgendwie so ein Ton getroffen wurde. Aber das hatte jetzt bei mir auch im Wohnzimmer funktioniert. Und vielleicht hängt das damit zusammen, wenn man nicht gute Laune hat.
Vielleicht bin ich immer schlecht gelaunt.
Weil du das nicht siehst, meinst
weil
du?
Weil
du
das
den
nicht
Knick
sehe, ja?
Nicht hast.
Ja. Ja, das ist so, was ich so erzählen kann.
Na, ist ja nicht schlecht, muss ich sagen, ja?
Und eine Frau hat angerufen.
Bitte? Und eine Frau. Ja, das genau. Auch noch, genau.
Du warst die Icebreakerin heute.
Du warst heute die Icebreakerin, ja. Genau. Und es waren jetzt dann nämlich zwei Leute im Zoom-Wartezimmer und aber ich habe da jetzt zu spät reagiert, das heißt, ja, sorry dafür. Ja, vielen Dank für dass du uns an deinem Knick teilhaben lässt und vielleicht hatte irgendwer auch einen ähnlichen Knick erlebt und ihr könnt dann die Winkel vergleichen oder ich weiß nicht.
Ja, oder gemeinsam irgendwie einen Knick in der Optik erreichen. Ja.
Oder einen gemeinsamen Knick in der, oder vielleicht könnt ihr ja Knicks, die sie aufheben gegenseitig.
Vielleicht ist das das, was dauernd passiert und manchmal ist es nicht so und dann ist der Knick da.
Genau, vielleicht.
Vielleicht einfach die Augen offen halten.
Vielleicht wurde der Knick in dem Moment nur nicht kompensiert. Ja? Genau.
Ja, okay.
Okay, ja dann. Vielen Dank.
Ach, gut, ihr beiden. Ciao.
Du auch. Danke. Tschüss. Ja, moin war das, ne? Mhm. Ja. Ja, moin, Knick in der Optik. Luc Bürgin. Na, war leider nie in meiner Sendung. Ich habe mir immer wieder mal gedacht, eigentlich sollte ich ihn einmal einladen. Ich habe es nie gemacht, ich weiß nicht warum. Ganz komisch.
Wer ist Luc?
Luc Bürgin war ein Journalist, der ist jetzt vor kurzem verstorben. Und er hat sich vor allem auch mit diesem Uhrzeitcode beschäftigt. Mhm. Eigentlich ein super interessantes Thema. Ich weiß es nicht, warum ich den eigentlich nie eingeladen habe. Ich weiß es nicht. Mhm. Ist komisch. Wie er dann
der
verstorben war, haben wir gedacht, ciao.
Uhrzeitcode hat das was mit diesen Pflanzen zu tun, was einmal so einen Versuch gegeben hat,
genau,
in den 70ern oder so.
Angeblich, also ja, es hat da Versuche gegeben, wo man unter bestimmter Befeldung, also man hat Samen, glaube ich, vielleicht kann das jemand, es gibt sicher Leute, die wissen das viel genauer.
Wir haben scheint einen weiteren Anrufer.
Nein, haben wir nicht.
Ach, haben wir nicht, okay.
Dann ist nur aber das Fenster ich werde jetzt, dieses Fenster da im Auge behalten. Entschuldigung, also die jetzt vorher was Zoom angerufen haben, bitte probiert es nochmal.
Der Uhrzeitcode, Rimsky.
Der Uhrzeitcode. Und also da werden irgendwie Samenkörner befeldert und dann werden die, wenn man die dann zum Austreiben bringt,
Urcode soll es anscheinend heißen.
Ja, der dann bilden die Arten aus, die quasi die Vorgänger dieser Pflanzen sind, die eigentlich aus diesen Samen entstehen sollten. Also es ist wie so, man verändert irgendwie die Genetik. Ja, keine Ahnung. Angeblich, ich weiß es nicht, ich habe mir immer noch so ein bisschen am Rande, damit habe ich das so mitgekriegt, aha, ja, interessant, aber ist ein Thema, wo ich dann nie wirklich, genau, die waren im TV, genau, ja, es hat da im Fernsehen Beiträge gegeben, genau. Die
das ist ein alter Beitrag, so aus den 70er, 80er
Jahren. 80er Jahre, glaube ich, ja, der Uhrzeitcode war dann ein
Riesen. Schweizer Beitrag oder so,
Ja, war dann kurzzeitig ein Riesentrara und dann ist verschwunden, wie so oft, es gibt immer wieder solche Dinge.
Genau, vom Schweizer Konzern Sieber Geige, schreibt André.
Ja, genau,
stimmt. Die haben diese Versuche gemacht.
Da hat es jemanden gegeben, glaube ich, der das gemacht hat und dann ist das aber relativ bald verschwunden, ja. Ja. Und also, entweder es ist ja schwer zu glauben, du befällst da irgendwelche Samen und dann kommen da irgendwelche Urpflanzen kommen dabei raus. Also wenn man das dann ansetzt und schaut, was entsteht.
Genau, und wenn ich mich jetzt recht erinnere, dann waren die ja auch irgendwie widerstandsfähiger und größer
waren,
gewachsen.
Ja, es waren so quasi Dinosaurierpflanzen. Mhm. Ja. Thema ist ja trotzdem interessant. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich den Luc, sowieso tut mir das leid, dass er verstorben ist, natürlich auch. Obwohl ich ihn nicht kannte, aber war, glaube ich, ein toller Kerl.
Und wie sind wir jetzt auf das gekommen?
Weil der, hallo? Ah?
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, hi.
Hört mal.
Man hört dich.
Ja, hier ist Firefrog. Moin.
Firefrog. Servus.
Moin, moin. Ich hatte ja beim letzten Mal schon angerufen, beim letzten Lagerfeuer.
Aha, Dauergast, sehr gut.
das zweite Mal jetzt.
Das ist voll okay. Na, du kannst.
Dauergast. Und zwar damals, also beim letzten Mal, da war ich so mega aufgeregt, dass ich die Hälfte vergessen habe.
Jetzt kommt die Hälfte.
Also, jetzt kommt die Hälfte, was Sabs ja angesprochen hat.
Jetzt kommt quasi so das, wie soll man sagen, eigentlich so das Hauptthema, was mich damals eigentlich so überhaupt so ein bisschen gewundert hat. Und zwar, nochmal um es quasi so ein bisschen in Erinnerung zu bringen, ich hatte ja immer so Vorahnungen. Und da war es mal so, dass ich meine Zeit lang immer joggen gegangen bin, hier bei uns im Ort, quasi immer um so ein Feld rumrum. Und immer, wenn ich an diesem Feld quasi lang gejoggt bin, kam mir immer so ein Gefühl von, ja, weiß ich nicht, so irgendwie so, als wenn man so Verantwortung übernehmen muss. So. Und im gleichen Moment hatte ich aber auch immer irgendwie so ein Bild im Kopf, dass auf diesem Feld irgendwas liegt. Irgendwas Weißes, Großes. So. Mhm. Ist mir das Ganze ging ungefähr ein Jahr lang und ich konnte damit immer überhaupt nie irgendwas anfangen. Ich habe es auch nicht immer gehabt, nur so, ja, was weiß ich, hin und wieder mal dieses Gefühl, aber auch immer nur, wenn ich da lang gegangen bin, dann kam mir das so in den Kopf und ja, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Naja. Irgendwann habe ich dann mal bei mir zu Hause auf der Terrasse gestanden und gegrillt. Stand ich da, es war alles ruhig und auf einmal hört man nur so ein richtig lautes Zischen, so ein ganz komisches Geräusch. So. Dann war das Problem, dass, was war das Problem? Also dann kam meine Frau quasi nach hinten gelaufen, also nach vorne gelaufen zur Terrasse und hat mich gefragt, hast du das auch gerade gehört? Ich so, ja, keine Ahnung, was das war. Hat sich angehört, als wenn hier bei den irgendwo bei, in der Nachbarschaft auf dem Dach quasi von so von einer Garage, da waren gerade Dachdecker am Gange, als wenn die quasi so eine Gaspulle aufgedreht hätten, nur da kein Druckminderer drauf gewesen ist. Und das dann quasi mal eben so für eine Sekunde mit voll Gas aus dieser Gaspulle rauskam. Mhm. So, das, so war das Geräusch. So. Dann hat's ganze 2-3 Minuten gedauert. Und, dann ging mein Pieper. Also ich bin bei der Feuerwehr. Und dann stand auf diesem Pieper Flugzeug abgestürzt oder Kleinflugzeug abgestürzt. Mhm. So. Ich hab gedacht, ich dann also zur Feuerwehr. Was aber noch dazu kam, es ging halt keine Sirene. Also bei uns ist das so, bei größeren Sachen, da geht dann eine Sirene. Und bei kleineren Sachen ist es halt nur, werden wir halt nur über die Pieper alarmiert. Und da ging halt keine Sirene, warum auch immer. Jedenfalls ich dann zum Gerätehaus. Und dann standen wir mit 3 Leuten da. Und dann habe ich erstmal über Funk quasi nochmal Vollalarm auslösen lassen sozusagen. Und dann sind wir losgefahren mit 3 Leuten. Und als wir dann quasi so Richtung diesem Feld gekommen sind, was auch genau dieses Feld war, da lag dann quasi wirklich auf dem Feld lag ein abgestürztes Kleinflugzeug. So. Das Kuriose war, an diesem Kleinflugzeug oder vor diesem Kleinflugzeug war auch noch ein Fallschirm. Dass die Leitstelle erst davon ausgegangen ist, dass quasi ein Flugzeug mit einem Fallschirmspringer kollidiert ist. Was sich dann aber zum Glück nie so herausgestellt hat. Und das Problem war dann halt, dass ich quasi als stellvertretender Gruppenführer damals da sozusagen bei so einem Einsatz dann erstmal die Einsatzleitung da übernehmen musste. Und das kam mir dann sozusagen später in den Sinn, als dieser ganze Einsatz sozusagen vorbei gewesen ist. Das ist genau das, was ich ein Jahr lang quasi im Kopf hatte. Verantwortung übernehmen und irgendwas Weißes liegt auf dem Feld. Das war genau dieses Ding. Und da habe ich mir, als ich das so realisiert habe, da habe ich mir gedacht, das ist komisch.
Ja.
Komische Sache. Ganz, ganz komische Sache.
Und
Ja.
Was war dann der Unfallhergang? Was war dann dieser, warum war da dieser Fallschirm? Also, hat sich das dann irgendwie aufgeklärt?
Ja, genau. Und zwar ist das so ein Kleinflugzeug, so wie es da halt war, die haben so ein, ja, wie so eine Art Rettungsfallschirm. Wusste auch keiner Mensch. Da ist es nämlich so, also das war ein 82-jähriger Pilot, der ist hier quasi bei uns über Nord geflogen und hat dann irgendwie Probleme mit der Lenkung oder irgendwas ist da gewesen. Irgendwie auf jeden Fall hat er einen technischen Defekt gehabt. So. Dann hat er gerade noch so versucht, über die Häuser hinwegzukommen. Da aber der Motor und alles aus war, hat man das auch überhaupt nicht gehört. Mhm. Und dieses laute Zischen, was ich da quasi gehört habe oder was wir gehört haben, das war quasi der Moment, wo der Pilot diesen Rettungsfallschirm rausgeschossen hat. So. Und da ja, also ich sag mal so, es weiß eigentlich keiner irgendwie, dass ein Flugzeug einen Fallschirm hat. also zumindest so ein kleines da. Und da wurde dann quasi erstmal laut Meldung an die Leitstelle halt gesagt, da ist ein Flugzeug, da ist ein Fallschirm. Vermutlich ist ein Flugzeug mit einem Fallschirm zusammengeflogen. Dadurch ist er dann halt abgestürzt. War dann aber halt, wie gesagt, zum Glück nicht so. Mhm. Der Pilot, der war schwer verletzt. Die Pilotin oder die Co-Pilotin, die war dann nur leicht verletzt. Die wir dann da quasi zusammen mit dem Rettungsdienst dann erstmal rausgeholt haben. Und in den ersten 5 Minuten, als wir da waren, hat es ungefähr 5-6 Minuten gedauert, bis dann quasi durch den Vollalarm dann halt noch mehr Leute gekommen sind und auch aus anderen Ortsfeuerwehren sind dann noch andere Feuerwehren gekommen. Und die ersten 5-6 Minuten war ich dann da sozusagen ja der Einsatzleiter, der sich dann zusammen mit dem Rettungsdienst darum kümmern musste, dass die Verletzten da irgendwie erstmal stabilisiert wurden halt. Ne? Ja, war eine ganz krasse Sache.
Schräg, ja.
Jetzt nochmal, welche Zeitspanne war da zwischen dem Erlebnis quasi, dass du das Gefühl hattest, du musst Verantwortung übernehmen und du siehst das weiße Ding am Feld beim Joggen und dem tatsächlichen Vorfall dann?
Also ich sag mal so, es war bestimmt ja. Mhm. Aber halt immer mal wieder. Ne? Also ich bin ja immer diesen Weg gejoggt und es war auch nicht immer das. Da habe ich dann auch eigentlich so nicht mehr weiter dran gedacht. Aber hin und wieder kam dann einfach mal wieder dieser Gedankensblitz sozusagen. Und so konnte ich halt überhaupt nichts mit anfangen. Ne?
So. Wie kann man sich das vorstellen? Halt, ja.
Wie kann man sich das vorstellen?
Wie kann man sich das vorstellen? Ein Flugzeug. Wie funktioniert dieser Fallschirm bei diesem Flugzeug? Hast du dir das damals dann irgendwie erklären lassen? Ich habe das auch noch nie gehört, dass Kleinflugzeuge einen Fallschirm haben. Also das ganze Flugzeug hängt dann am Fallschirm? Oder?
Also pass auf. Genau, das kann man kann es googeln. Also ich habe, wenn ihr mal irgendwie bei Google Kleinflugzeug abgestürzt und Hemmingen, Hemmingen, da gibt es dann quasi Bilder dafür. So, und irgendwo ist ein Eintrag von einer Line-On-Zeitung. Und da ist auch dieser Fallschirm mit abgebildet.
Ja, aber wie das funktioniert? Ich meine, wie kann denn ein Kleinflugzeug, also wenn der den Fallschirm rauslässt, während dem Flug, dann bremst er es ja total ab und dann fällt er ja erst recht runter wie ein Stein. Also, und dann wird er halt vielleicht vom Fallschirm gebremst, aber da muss er ja eine gewisse Höhe haben, ne?
Da schreibt jemand im Chat, das sind bei Leichtflugzeugen bekannte Systeme.
Also das sind Segelflugzeuge. War das ein Segelflugzeug? Oder?
Nein. War kein Segelflugzeug. Das hat schon richtig Propeller und alles gehabt. Mhm. Zwei Personen sitzen da quasi nebeneinander. Und die Dinger haben halt irgendwie einen Fallschirm. Und die werden quasi über dem Dach wird dieser Fallschirm, glaube ich, rausgeschossen, so wie ich das gesehen habe. Und da war es dann auch so, dass das quasi, also das Flugzeug sozusagen, das muss für diesen Rettungsfallschirm, das ist ja nur der allerletzte Ausweg sozusagen, ne?
Ja.
Weil wenn das Ding dann quasi ausgelöst hat und das Flugzeug abrupt abbremst, dass das Ding dann natürlich nach unten geht, das ist ganz klar.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist ja halt nur der letzte Notnagel, ne?
Fallschirm genau. Halt, ja. Also den verwendest du nicht zum Spaß, ne?
Und André fragt im Chat, ob du das Bild direkt gesehen hast, bei deiner Präkognition quasi, oder nur das Gefühl hattest von einem weißen Ding. Oder ob du das Bild des Flugzeugs gesehen hast.
Also ich habe nur irgendwas Weißes gesehen, was quasi auf dem Feld. Und das Komische ist, es lag sogar genau da, wo ich es immer gesehen habe. Aber ich konnte es als Flugzeug oder irgendwie sowas nicht identifizieren, sagen wir mal so. Nur als irgendwas Weißes, was da liegt. Es sah eher aus, ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke, sah eher aus wie ein großes Triebwerk, was ja wieder zum Flugzeug passen würde. Aber im Nachhinein halt erst, ne? Kann natürlich auch sein, dass ich mir jetzt dieses Triebwerk da irgendwie reindenke, weil es halt so gewesen ist. Ist halt sehr merkwürdig.
Tja.
Ja.
Das ist halt sehr komisch.
Ja, solche Dinge sind sehr spannend, finde ich. Also, das hast du das dann auch einmal davor schon erlebt oder danach noch einmal in irgendeiner ähnlichen
Situation? Ich glaube, er hatte in der letzten Sendung, hast du ja auch ein paar solche Episoden gebracht, ne?
Ja, genau.
Da ging es ja auch um Vorahnung.
Genau, genau.
Ne?
Ja. Also das richtig, ist jetzt was, was du richtig. Eh kennst. So.
Ja.
Kannst du das unterscheiden für dich? Also ob das jetzt wirklich eine was ist, was wie so Präkognition ist, oder ob das jetzt einfach nur irgendein Gedanke ist, der letztendlich nicht zu einer zu einem Ereignis führt, das da mit dem Zusammenhang steht?
Nein, sag mal so. In dem Moment, wo es mir irgendwie in den Kopf kommt, da habe ich erstmal überhaupt nichts damit irgendwie, dass ich sage, oh, da könnte jetzt was passieren. Oder da ist irgendwas. Oder jetzt übermorgen passiert das und das. Das jetzt gar nicht. Aber so im Nachhinein, wenn es dann quasi passiert ist, also es sind dann schon immer Bilder, wo dann auch nochmal drüber nachdenken. Also es ist nicht einmal da und dann ist es komplett weg, sondern ich denke dann nochmal so 2-3 Mal drüber nach. Was hast du da schon wieder Komisches gedacht? So, und dann ist es dann meistens so, dass es dann irgendwie, was weiß ich, ein paar Tage später, eine Woche später oder so, irgendwie sowas in die Art dann da quasi zusammenpasst. Was dann damit halt zusammenhängt. Ne? Mhm.
Interessant wäre halt, das wirklich so zu lernen, quasi, dass man das dann auch im Vorfeld schon einfach gut einordnen kann.
Nicht mal Remote Viewing, glaube ich, unter anderem.
Aber.
Genau, da hat gerade jemand nämlich geschrieben im Chat.
Aber ob man das wirklich weiß?
Ja.
Ja, genau. Genau, da hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich hatte dann mit Stefan nochmal Kontakt aufgenommen, hier wegen Remote Viewing.
Mhm.
Und aber da, ich will nämlich jetzt demnächst mal auch mal diesen Basiskurs machen, diesen, den man quasi zu Hause machen kann.
Mhm.
Da
genau, bietet es ja auch noch online drauf, an, gell?
Aber ja. Ja, genau. Aber da muss ich erstmal die Zeit für finden. Aber ansonsten würde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren.
Und wenn du das machst, dann bitte ruf wieder an und erzähl, wie das war.
Mhm.
Finde ich sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Eine Sache habe ich noch, und zwar ist das auch, ich glaube, noch eine komischere Sache. Und zwar, wir hatten bei mir auf der Arbeit, also ich bin Kundendiensttechniker, und da hatten wir einen Arbeitskollegen, der jetzt seit ungefähr 6 Jahren nicht mehr bei uns ist. So, am Anfang haben wir noch so mal drüber gesprochen, so ein paar Wochen lang. Und also über den Arbeitskollegen und dann gar nicht mehr. Also 6 Jahre quasi nicht mehr von dem geredet. So, irgendwann, also den hat auch keiner gesehen oder so, ne? Also so irgendwann war es mal so, dass ich mit dem Arbeitskollegen, also mit einem anderen Arbeitskollegen gesprochen habe. Und ich musste ihm quasi den Weg beschreiben, wie er zu einem Kunden kommt. Und dann sage ich, ja, hier, da musst du in die Vossstraße fahren. Ich hatte ihm gesagt, du musst in die und die Straße fahren. Die heißt ja so, wie der damals dieser Arbeitskollege hieß. So, der hieß nämlich mit Nachnamen Voss. So, und dann sind wir auch erst nicht drauf gekommen und dann sagte er, ah ja, hier, das ist doch hier Vossisheim. So, genau. Das ist, genau, dann die Vossstraße, da musst du hin. So, in dem Moment, an diesem Tag, habe ich dann quasi das erste Mal seit 6 Jahren wieder an den gedacht. Und ich mache meine Pause bei einem bekannten Schnellrestaurant, stehe da auf dem Parkplatz, denke an nichts Böses. Auf einmal fährt genau neben mir, fährt ein Auto rein von irgendeiner Firma, die ja Kaffeevollautomaten quasi repariert.
Bitte den Namen und dann nicht nennen, steigt, gell? Den richtigen Namen bitte nicht.
Okay. Okay, Karl-Heinz. Nein. Und dann auf einmal steigt der Arbeitskollege quasi aus, von dem ich der damals bei uns gewesen ist. Steigt aus, kommt zu mir ans Auto, guckt mich an und sagt, ach, du bist das. Wie geht's denn dir? Und dann haben wir uns erstmal eine Stunde quasi unterhalten. Aber das war, warum? 6 Jahre lang haben wir uns nicht gesehen, nicht drüber gesprochen und nicht mal über ihn nachgedacht. Und an diesem einen Tag sprechen wir von ihm quasi und auf einmal läuft er mir über den Weg. Warum?
Ja, solche Dinge passieren nämlich wirklich häufig. Also das kann ja aus eigener Erfahrung bestätigen. Das ist so. Ja, warum? Das, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht ist es einfach auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, man denkt vielleicht genauso oft an andere Leute auch einmal, denen man dann nicht begegnet zufällig oder die dann nicht zufällig anrufen und dann fällt es einem halt nicht auf, ja, dass das jetzt nicht passiert ist.
Ja.
Aber trotzdem, also.
Mir kommt es, also, das ist sicher auch, passiert sicher auch. Man denkt sich oft an jemanden, dann trifft man nicht und dann vergisst, also dann gibt es da gar nichts, an was man sich jetzt groß erinnern könnte. Und wenn es dann aber passiert, dass man an jemanden denkt und man trifft ihn, dann merkt, dann fällt das natürlich extrem auf. Ne?
Ja.
Aber ob das jetzt wahrscheinlichkeitstheoretisch reiner Zufall ist oder nicht, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Also das hat man eher schon untersucht und so. Aber es ist ja nicht so, es ist nicht so einfach, das zu untersuchen. Im Prinzip kann bei solchen Dingen jeder glauben, was er will. Kommt mal vor. Aber ja, ich kenne das auch, ja. Also man denkt an jemanden und dann.
Genau, man dann träumen, sieht, denken,
was man geht immer, auf, ja.
Oder man glaubt, jemanden auf der Straße zu sehen, dann ist es dir aber nicht. Und kurz drauf sieht man ihn dann wirklich. Ja?
Genau. Also das ist so. Wollte ich gerade sagen.
Ja,
das ist total schräg, ja, wenn man wirklich, also wenn sie was richtig anbahnt, ne? Das ist ganz komisch. Mhm. Also so wie ein, das hat dann nicht ganz passt, jetzt ist es.
Spannend.
Ja, also dass mir das schon mal so vorgekommen ist mit so irgendwie Leuten, mit denen ich so ein paar Monaten schon nicht mehr gehabt habe, das hatte ich auch schon mal. Aber dass das wirklich nach 6 Jahren und dann genau an diesem einen Tag, wo man einmal über ihn geredet hat, also das
ist... Genau, wie wahrscheinlich ist das, ne?
Genau, dann hätte ich doch lieber einen 6 Jahren, Leute. Also. Naja.
Yeah. Careful what you wish for.
Aber naja. Ja, so ist das halt. Mhm. Ja, das soll es auch schon gewesen sein erstmal.
Vielen Dank.
Super.
Sehr interessante
Bitte.
Synchronizitäten.
Mhm. Genau. Solltest
dramatische Synchronizitäten. Also das erste, ja, der Flugzeugabsturz, wow.
Ja, das auch, ja. Genau.
Ja.
Gut.
Vielen Dank.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
Das wünschen wir
weiter
dir auch.
So. Dankeschön.
Werden wir machen.
Macht weiter so und bleibt, wie ihr seid.
Und wenn es was Neues gibt von der Remote Viewing Seite her, dann würden wir uns wirklich freuen, von dir wieder zu hören. Oder auch vorher, wenn dir was anderes einfällt.
Ja,
natürlich. Du kannst sehr gerne ein Regular werden da.
Alles klar.
Alles klar.
Gudi, dann
bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Da kommt jetzt im Chat schon das zweite Mal die Frage, zumindest lese ich sie das zweite Mal, ob schon jemand die TCN-Datierungsdaten der Pyramiden gefunden hat.
Nein, aber es ist eine verdammt gute Frage. Genau. Da war doch mal irgendwas. Aber jetzt war es erwähnt, ja, warum gibt es die nicht? Also die müsste man doch wunderbar TCN datieren können, ja. Richtig. War da nicht irgendwas, man hat die datiert, aber man hat das nicht veröffentlicht, was ja absurd wäre. Also das, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, aber es passieren die absurdesten Dinge. Mhm. Aber gute
Gerade
Frage.
Im Zusammenhang nämlich mit den Pyramiden von Gizeh passieren wirklich komische Dinge teilweise.
Da war gerade letztens übrigens auch in den CropFam News auf Grenzwissenschaft aktuell ein Artikel, dass man am Giza-Plateau ausgedehnte unterirdische Anlagen offenbar gefunden hat.
Genau.
Und dass die verschüttet wurden. Zugeschüttet wurden mit Morast.
Woran erinnert uns das?
Eine 55.000 Jahre. Ja.
Gibt es dazu Remote Viewing, schreibt Mimi?
Ja, das gibt sogar eine Sendung, wo wir über Remote Viewings zur Pyramide sprechen. Und zwar heißt das eine neue Vergangenheit sehen. Die ist gar nicht so alt, die ist von diesem Jahr sogar noch. Oder vom vorigen Jahr.
Vom Vorjahr, glaube ich. Ich glaube, es war Vorjahr.
Ja. Mhm. Mit Stefan Franke und Into the Matrix war dabei. Ja aber wirklich, warum gibt es keine TCN-Datierung von der Pyramide? Ich gehe jetzt am Wochenende mal wieder freue mich schon sehr, mit Heinrich und Ingrid Kusch Mittagessen. Das wäre Fragen.
Ja, genau. Es hat nämlich jetzt jemand in dem Zusammenhang den Herrn Kusch auch erwähnt und auch schon gefragt danach, wann er wieder mal kommt.
Ja, es ist einiges am Entstehen, aber es ist noch nichts spruchreif. Mhm. Ich darf nichts sagen. Mhm. Ich sag nichts. Aber ja, klar, wenn es da was Neues gibt, ja. Wobei, was man auch sagen muss, bei der Apostelzeche gibt es ja ein paar Fragezeichen immer wieder. Oder Dinge, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, die dort gemacht wurden. Also letztens hat mich zum Beispiel jemand darauf hingewiesen, dass in einem Bild, in einer Abbildung, geheime Unterwelt.
Also das allerletzte?
Ja. Mhm. Da sieht man diese Halle mit diesem Schacht, mit diesem runden Ding. Und dort ist tatsächlich kein Boden. Und da ist ein Betonboden. Also man erkennt nicht genau, was da für ein Boden ist. Da ist ja jetzt ein wunderschöner Boden verlegt. Ja. Und ich habe mir immer schon gedacht, also immer schon, ich war ja nur einmal dort. Aber was mir einer der Eindrücke, die geblieben ist, ist, dass das so modern ausschaut. Mhm. Ich weiß jetzt warum, weil dieser Boden neuzeitlich ist. Der ist dann neu verlegt worden. Da war ein Felsboden und dann der Besitzer hat dann Beton drüber und dann dort diesen Boden verlegt. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Also, da werden auch Veränderungen anbracht an der Apostelzeche anscheinend. Es gibt ein paar, also auch diese, da gibt es dann so Eisenringe, wo dann halt sich auch diese Templergeschichte ein bisschen drum spinnt. Die waren auch nicht original dort. Mhm. Ja, also, das finde ich ein bisschen schade. Also, ich glaube nicht, dass das deshalb alles gefälscht oder sonst was ist. Und es ist ja sehr schön, wie er das macht. Das ist ein unglaublich beeindruckender Raum. Also auch dieser Boden, das ist ja, der muss ja Unmengen von Kohle gekostet haben. Also es ist sauteuer. Aber, also ich persönlich würde es einfach so lassen, wie es ist, ganz ehrlich. Also ganz nachvollziehen kann ich es nicht, aber gut, der kann machen, was er will damit, der Besitzer. Ist ja klar.
Es hat mal so eine Zeit gegeben, wo halt einfach so altes Zeug quasi nicht so favorisiert worden ist.
Das ist ja jetzt, das hat er vor ein, zwei Jahren gemacht.
Ach so, das ist ja so jung, die Renovierung.
Nein, das also ist ja die Zeche, das haben sie einmal freigeschaufelt, da waren ja, das war ja völlig verschüttet, ne? Also eben, deshalb Gizeh-Pyramiden, ja. Ne? Auch zugeschüttet. Und es ist ja absolut unglaublich, was die dort geleistet haben, das alles so freizulegen und dann teilweise ja die Dinge in ganz speziellen Bädern zu reinigen, weil die ja dann mit Teer übergossen wurden. Also mir hat da jemand dann so ein bisschen einen E-Mail-Verkehr vorgewartet. Also es ist phänomenal, was die dort auch geleistet haben. Aber als ich dort war, für mich halt, muss ich ja sagen, es war für mich enttäuschend, dass ich halt nicht einmal mitschneiden durfte, die Führung und auch der Besitzer eben kein Interview und nichts geben wollte. Ich finde es sehr schade. Ich fände es mich auch immer interessanter, auch einmal andere Perspektive zu hören. Jetzt nicht, dass ich die von Heinrich nicht extrem interessant finde, aber wäre ja auch einmal nicht schlecht. Aber ja, es ist halt alles, so richtig transparent ist es halt auch nicht, muss ich einfach sagen. Mhm. Ja, ist es nicht. Mhm. Aber wenn man sich die Tragweite dieser Funde anbelangt, ja, ansieht, ja, ich habe leicht reden, ja, ich habe keine Ahnung, also wenn es da wirklich Kaufangebote noch und nöcher gibt und ich weiß nicht, wer als dort Messungen macht und so, ich meine, das ist, keine Ahnung, ja. Tarek, erzähl mal was von den anderen 50%, die Kusch im Wirtshaus erzählt, ja, das sind eher 90% und nope. Nope. Das wäre ein Vertrauensbruch.
Ja, das müsste er schon selber tun.
Das muss er selber tun, ja. Und da ist halt dann viel Spekulation dabei. Das, was er jetzt, und das ist absolut vernünftig. Er lehnt sich ja immer, ich finde, er lehnt sich sehr weit hinaus teilweise. Er ist einfach ein sehr mutiger Mann und er hat halt auch seine Karriere irgendwo hinter sich. Jetzt nicht hinter, also in dem Sinn, er muss niemand mehr was beweisen, er muss ja nicht mehr, das darfst du nicht, Tarek, ja, so ist es. Und, also er spekuliert ja eh viel mehr als jetzt andere aus der akademischen Forschung auch das jemals tun würden, aber.
Seine Spekulationen kommen ja auch nicht von ungefähr. Ne?
Nein, also
leitet er ja von seinen Forschungen, Entdeckungen und von den Fakten und Tatsachen her, die er da so im Laufe der Jahre einfach entdeckt hat und für sich bestätigt sieht auch.
Und von
der angebotenen Kritik halt, also die natürlich oder immer mit einem gewissen Zweifel auch, ne? Natürlich, also er hat das einmal auch erwähnt, dass er auch so Datierungen und so, also aber wohl die Minimum-Datierungen, die so und so weit, also das kann noch viel weiter zurückreichen, aber
ja, du kannst ja das Alter bestimmen, du kannst nur das Mindestalter bestimmen.
Genau, das Mindestalter.
Ja.
Und aber
oder jetzt in der Form halt, ja. Nein, ich finde, der lehnt sich da sehr weit hinaus und aber weiter hat keinen Sinn, also das fände ich auch nicht gut fast, weil das den Rest wieder ein bisschen runterziehen würde. Ja? Also er wirft da wirklich interessante Fragen auf, sehr kontrovers natürlich für viele, aber ja, umso besser. 10% Krusch würde keinem Wissenschaftler schaden, nein.
Mhm. Genau. Anonym schreibt er relativ viel über die Erdstelle, Apostelzeche.
Was mich irritiert hat, ist, dass Scherer Otten, also so heißt der Besitzer, der Scherer Ottenfels, keinerlei wissenschaftliche Analysen bei den Führungen herzeigt. Ich weiß nicht, gibt's da Papers schon drüber? Keine Ahnung. Und vom Schwarzen Stein war ich leider auch enttäuscht. Ja, was hast du dir erwartet? Ich habe ihn sehr interessant gefunden. Aber ja. Ihr besitzt Fuck You Money, Bitcoin, dann geht das schon. Bitcoin, über das wollten wir heute ja auch reden. Genau. Ja. Das ist ja ein äußerst interessantes Gebiet, wie ich finde.
Jetzt unser Feuer ist unser Lagerfeuer ausgegangen.
Ja. Ich werde es wieder entfachen.
Das ist so angenehm im Hintergrund.
Ja. Wieso, der Stein ist doch ein Rätsel, schreibt Viper, ja. Genau, ich habe schon wieder, weil nämlich da Karton kommt, wenn da, es tut mir leid, falls ich da jemanden lange warten lasse. Hallo?
Hallo?
Ja?
Ja, grüßt euch alle miteinander.
Hi.
Ich wollte euch, vorerst möchte ich noch sagen, von den Uhrzeitcode, das habe ich noch damals auf Video Kassette gehabt.
Genau,
das war sehr diskutiert in unseren Kreisen und die haben auch Experimente mit Forellen gemacht. Das
genau.
Heißt, die haben Forelleneier befeldet und das waren dann Forellen, die waren also 1,5 bis 2 Mal so groß wie die heutigen. Die Lebensdauer war erheblich länger und viel robuster. Das nur zusätzlich zu den Pflanzen.
Genau.
Was ich eigentlich erzählen wollte, das war ein Erlebnis aus dem Jahre 2021. Das muss so früher Sommer gewesen sein. Es war sehr ruhig, das muss ein Feiertag gewesen sein, Samstag oder Sonntag, weil wir haben da eine Schule in der Nähe. Und es war in der Früh, Morgentoilette, Frühstück und nach dem Frühstück immer Zigarette. Und wenn das Wetter zulässt, dann Schlafzimmerfenster. Und so der erste Zug geht immer so nach oben und dann schaue ich, ob es Gitternetzlinien gezogen haben, wie der Himmel ist und so. Es war ein sehr blauer Himmel mit größeren Wolken. Und ein paar Sekunden später schaue ich so nach rechts und sehe ein Flugzeug. Also an für sich nichts Besonderes. Aber die Einflugschneise zu Windschwächert war eigentlich abnormal. Die ist eigentlich viel weiter oben. Also da müsste ich von der anderen Seite raus sehen, dann sehe ich die Einflugschneise. Und ich schaue mir das Flugzeug an. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, es war eine vierstrahlige. Man hat sogar die Luken gesehen. Und die Abgase, die waren extrem schmutzig. Also das hat ausgeschaut wie ein alter Steyr-Diesel-Traktor. Ja? Also furchtbar. Und ich denke mir nur, das gibt's ja nicht. Wie kommt das zusammen? Ne? Und schau auf die Farben, das war blau, weiß, also blau und oben dann weißlich. Und dann möchte man noch das Hoheitszeichen anschauen.
Was war blau-weißlich?
In dem
das Flugzeug selber, oder?
Das Flugzeug.
Aha, okay.
Das Flugzeug, ja. Und so aus dem Augenwinkel sicher ein Eichkatzel. Und ein Eichkatzel schluckt bekanntlich ein Flugzeug und ich schaue auf das Eichkatzel. Und vielleicht 3-4 Sekunden später denke ich mir, wieso höre ich das Flugzeug nicht? Und schaue nochmal rauf und das ist weg.
Ganz weg?
Also ganz weg. Kein Abgasstreifen, nichts und ich höre auch nichts. Ich meine, das gibt's ja nicht. Das kann ja nicht in die Wolken geflogen sein, dann müsste ich es ja hören. Und ich habe Zigaretten in der Hand gehabt. Und der erste Zug ist bei einer Zigarette, ein Raucher weiß das, da ist oben die Asche, ist noch kein Kegel, weil man die Asche noch nicht abgestreift hat, also ist noch nicht viel Zeit vergangen. Man denkt, da vielleicht eine Minute vergangen, ist das Flugzeug weg. Aber es ist, wenige Sekunden sind vergangen. Und das Flugzeug war weg. Und ich habe dann noch die ganze Zeit geschaut auf die Wolken, ob das irgendwo rauskommt, und das ist nicht mehr rausgekommen.
Aber das meint, das war wolkenlos zuerst, oder?
Nein, mit großen.
Nein, blauer Himmel mit Wolken.
Ach, okay. Also blauer
Himmel. Der Himmel war also sehr blau.
Ah ja, okay.
Und dann habe ich mich halt lange Zeit gefragt, was war da eigentlich los? Habe ich das Flugzeug gesehen? Habe ich es nicht gesehen? Es war in der Früh. Ich habe einen Kaffee getrunken. Also ich habe bis jetzt mit niemandem drüber reden können, weil im Umkreis, ob ich jetzt nicht fühlt, ist auf solche Phänomene irgendwie ansprechbar sind.
Na, da hast du hier die richtigen gefunden.
Also das heißt, das ist ausgeschlossen.
Ja, da
dass
habe
es
ich die richtigen gefunden.
Genau, da hast du jetzt eine Zuhörerschaft auf jeden Fall.
Ja.
Aber ist es ausgeschlossen, dass es irgendwo eben schon dann, was nicht gelandet war oder einfach insofern aus der Sichtweite ist, dass es einfach schon zu tief unten war oder das kannst du ausschließen?
Nein, ich hab's ja relativ klar gesehen. Es war eine vierstrahlige Maschine, relativ groß, also niedrig, kann man sagen. Und was mir eben irritiert hat, war der Kondensstreifen. Das war kein Kondensstreifen, das war ganz einfach ein schmutzig, ja, wie von einem Diesel.
Und der war auch weg. Von dem
was von dem habe ich auch nichts mehr gesehen. Das war komplett weg. Ja. Wenn man sich vorstellt, so die amerikanischen Filme aus den 60er, 70er Jahren, wenn man so eine vierstrahlige starten oder landen sieht, was hinten für Dreck rausgekommen ist damals noch. So ungefähr hat es ausgeschaut. Mir tut es heute noch leid, dass ich das Hoheitszeichen nicht gesehen habe. Genau wie ich aufs Hoheitszeichen schauen wollte, habe ich das Eichkatzel gesehen. Ich habe natürlich aufs Eichkatzel geschaut. Ne? Es ist wie verhext gewesen. Ne? Und ein paar Sekunden später denke ich mir, wieso höre ich das nicht? Also ich hätte sie müssen laut hören. Ne? Das war ja nicht weit weg. Und das hat ja schon angefangen beim Rausschauen. Normalerweise, wenn ich rausschaue und höre Flugzeug, dann schaust du auf das Flugzeug. Das ist irgendwie automatisch. Aber ich habe nicht klein hingeschaut, sondern habe einmal den Himmel betrachtet. Und dann erst aufs Flugzeug geschaut, weil ich es gesehen habe. Aber gehört habe ich es eigentlich nicht.
Ja, komisch.
Rätselhaft.
Ja. Rätselhaft, ja. Also, und das war ja relativ niedrig schon, oder? War das schon relativ?
Es war sehr niedrig. Ich habe sogar die Luken gesehen. Also sehr kleine, aber man hat es gesehen. Ja.
Aber guter Punkt. Also, und dass es dann schon gelandet war, das.
Weil du vorhin die Einflugschneise erwähnt hast von Windschwächer.
Nein, also der Flughafen ist ungefähr 15 bis 20 Kilometer Luftlinie noch entfernt.
Okay, na, so schnell.
Ja, da haben sie dann auch nicht mehr so eine hohe Geschwindigkeit.
Ein paar hundert kmh, ne?
Nein. Ja.
Also wenn das wirklich
wie gesagt, ich habe die Geräte in der Hand gehabt und habe ja gesehen, dass da nicht, ich habe erst einmal Outside gehabt, ja. Mhm.
Na, interessant. Interessant. Mhm. Keine Ahnung.
Hast du für dich auch
vielleicht
keine Antwort
gefunden? Vielleicht war das Eichkatzel. Naja, ich habe lange herumstudiert. Es gibt ja solche Zeitlinien, Zeitverschiebungen, parallele Sachen, also da gibt es ja relativ viel, ne? Ich bin ja für solche Dinge aufgeschlossen, obwohl man ja nie genau sagen kann, was da jetzt wirklich los war.
So ist es.
Aber vielleicht war das Eichkatzel dazu da, dass ich wegschaue, dass ich wieder alles normalisieren kann. Das ist also so mein Fazit aus dem Ganzen.
Die Eichkatzelverschwörung.
Ja, genau.
Ja, jetzt haben wir's. Das verschwören sich ja die Eichkatzel gegen uns. Das ist, sollte uns zu denken geben.
Ja.
Und ja. Who knows?
Und zum Abschluss kann ich noch einen außerirdischen Witz erzählen.
Bitte.
Der passt wunderbar in diese dekadente Zeit. Da könnt ihr jetzt viel sagen, aber das wird jedem die Stimmung vermiesen. Ein außerirdisches Raumschiff fliegt durch unser Sonnensystem, kommt an der Erde vorbei, sie verlangsamen, sagt der eine zum anderen, oh, ist ein schöner Planet. Soll es auch intelligentes Leben geben? Sagt der andere, ja, die Menschen nennen sie Delfine.
Ich habe letztens einen ganz komischen Witz, den eh schon wahrscheinlich jeder kennt, aber ich erzähle den jetzt einfach. Sitzen zwei Kannibalen da und essen einen Clown, meint der eine, schmeckt irgendwie komisch.
Ja. Was anderes, ich habe letztens ein Gesprächsthema gehabt mit einer Gruppe, da hat einer leibende Frage aufgebracht, pass auf. Tarek, Sabine, es gilt für dich auch. Du sitzt in der Früh beim Frühstück und vis-à-vis von dir manifestiert sich dein Schutzengel, Schutzpatron. Wie, nenne ihn, wie du willst, ja. Der kommt mit dir ins Gespräch, du akzeptierst das, weißt, dass die geistige Welt auch Bestand hat. Und der Schutzpatron sagt zu dir, hör zu, Tarek oder Sabine, wir haben da etwas beschlossen, du hast einen Wunsch frei. Und zwar, du darfst dir aussuchen, wie du sterben wirst.
Super, danke vielmals.
Du, warte auf, du stirbst jetzt nicht früher oder später, wann Zeit ist, kannst du dir den Tod aussuchen. Was würdest du wählen?
Einschlafen.
Also im Schlaf sterben.
Mhm. Ich weiß nicht, ob im Schlaf sterben. Also ich würde gern einfach so, okay, jetzt ist soweit und dann halt einfach das Prozedere ohne viel Dramatik und vor allem jetzt nicht unnötige Schmerz,
genau.
Sondern halt merken einfach, gut, Körper also, hört jetzt auf.
Also und das ist eh so, entschlafen, einschlafen, also einfach,
ja.
Genau.
So.
So auf dem Übergang vorbereitet sein, nicht so auf die Art.
Das finde ich nicht schlecht. Ich meine, das heißt ja, man bereitet sich eigentlich, oder man sollte sich sein ganzes Leben lang auf den Tod vorbereiten. Und ich finde, es stimmt. Ja, so irgendwie komisch, aber es ist... Ja, ich finde, es stimmt. Ja.
Mhm. Das lassen aber viel außer Acht.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist einer der Probleme, die wir haben.
Ja.
Wir verdrängen das halt einfach und tun so als... Ich weiß ja nicht. Also. Seltsam.
Nein, es heißt ja nicht umsonst, der Tod ist der größte Irrtum der Menschheit.
Ja. Wahrscheinlich.
Und weil du jetzt vorhin die Gruppe, mit der du zusammengesessen bist, erwähnt hast, was waren da so die Meinungen der Menschen?
Naja, es war ein bisschen eine lockere Runde und ich habe gesagt, ich würde mich gern totlachen.
Ja, aber das ist auch, ich meine,
da üben schon ein paar.
Das kann aber wehtun, weißt du? Also ich kenne von Lachanfällen echte Bauchschmerzen.
Ich habe gehört, dass bei A Fish Named Wanda in Japan Leute im Kino vor Lachen gestorben sein sollen. Ich stelle mir das nicht lustig vor, weil ich meine, ja.
Das ist wie ersticken vermutlich.
Bin ich da einer Finte aufgesessen?
Hoffentlich.
So oft sitze ich hoffentlich keiner. Aber angeblich, und ich glaube, da erstickst, oder? Wie kann man vor Lachen? Oder kriegst du einen Herzinfarkt oder was?
Ich glaube eher, ja.
Ich glaube nicht, dass das so toll ist. Ich glaube, das wird...
Oder platzt, oder...
Ja, es ist alles nicht so toll, oder?
Naja, ich weiß nicht. Ich habe da keine Erfahrung.
Wäre mir zu dramatisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Gell? Also, brauche ich nicht so.
Naja, ich meine, du weißt das ja nicht. Ja? Aber ich meine, das war doch ein fröhlicher Abgang.
Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Lachen so arg wird, dass du dran krepierst. Mhm. Also, ich weiß nicht, ne? Ich glaube, das ist so. Und aus dem Spiel wurde ernst irgendwie so dann. Voll der Downer, Tarek. Was heißt, was ist jetzt voll der Downer, ja, moin? Ich weiß es nicht. Der Mann in Japan, der vor Lachen starb, oder? Dass ich nicht vor Lachen sterben möchte? Keine Ahnung. Ja, aber. Ein wirklich interessantes Erlebnis, muss ich sagen, gell? Eine Vierstreifenmaschine, eine Düsenmaschine war das, ne? Oder waren das Propeller?
Ja, ja.
Düsenmaschine, ja.
Nein, Düsen.
Und vierstrahlig, also ein Jumbo oder wahrscheinlich ein Jumbo oder ein großer Airbus. Irgend sowas in der Richtung.
Naja, ob es ein Airbus war, das kann ich jetzt da nicht sagen.
Es gibt nicht so viele vierstrahlige Maschinen. Es könnte ein 707 gewesen sein, die wird ja für das Militär sogar noch immer gebaut. Oder 707 oder A340 oder A380. Ich glaube, sonst gibt es nichts, was im Moment vierstrahlig ist unterwegs. Also und alles.
Ich weiß gar nicht, seit wann es vierstrahlige gibt.
Vierstrahlige, das waren so die ersten, also die 707
waren. Halt,
nein. 60er, also die 707, ich glaube 60er ist die 707 rausgekommen und das war so, da hat das Jet-Set-Zeitalter begonnen und die waren vierstrahlig. Inzwischen werden die ja zweistrahlig gebaut, so wie die 777 und so, weil das ja viel effizienter ist als mit vier Triebwerken. Aber Piloten mögen lieber vier, verständlicherweise. Hast mehr Redundanz.
Ja.
Ja, aber...
Na, Männer reden hier. Männer haben gern mehr Düsen.
auch Pilotinnen, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das jetzt...
Wirklich, ja?
Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, was du mit Düsen meinst jetzt, aber ich will es gar nicht wissen, glaube ich. Okay. Ja, vielen Dank für deine... Ja, bitte.
Ganz kurz noch.
Natürlich, ja.
Und zwar hast du gefragt wegen UFOs und so und wegen anderen Zivilisationen.
Nein, was haltest du genau? Mimis Frage, Entschuldigung, ja, dass ich dir das unterbreche, aber Mimi, was haltest du von den derzeitigen Offenlegungs, Bemühungen oder Aktionen, die da so passieren seit Jahren, inzwischen seit 2 Jahren eigentlich, seit Crush?
Na, eigentlich gar nichts.
Gar nichts? Ah, okay.
Das ist ungefähr so wie, ich sage einmal, seit 30 Jahren die Zwei-Staaten-Lösung Israel und Palästina. Das wird immer verzögert. Das ist nur bla bla.
Okay. Das ist jetzt total.
Da eigentlich gar nichts davon.
Das ist jetzt total. Okay, ja.
Nein, das heißt aber jetzt nicht, dass es keine außerirdischen Zivilisationen gibt. Wenn ich jetzt davon ausgehe,
glaubst
dass
du das
Universum so aufgebaut ist, wie sie uns sagen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es keine außerirdischen Zivilisationen gibt. Es ist ja praktisch unmöglich, dass da nirgends wer wohnt. Ja, ich sag's einmal so.
Gebe ich da recht, ja. Aber die Frage ist, ob die zu uns herkommen. Oder ob das, was wir hier wahrnehmen.
Ich glaube schon.
Naja.
Ich glaube schon.
Keine Ahnung. Also, weil die Frage ist, wie viel gibt's davon? Ne? Wenn ich verweise auf Helmut Lammert, der ja da sehr skeptisch ist inzwischen. Also, er sagt vielleicht eine pro Galaxie. Und vor allem zu einer gegebenen Zeit immer, ja. Ich meine, es hat sicher, also, das hat jetzt seine, er hat ja da die Drake-Formel da irgendwie quasi aktualisiert. Und wenn die dann von einer anderen Galaxie zu uns herkommen müssten, dann ist die Häufigkeit, mit der Kontakterlebnisse berichtet werden, meiner Meinung nach unmöglich. Das, also die, warum sollte irgendjemand, der da von wirklich extrem weit herkommt, die seit Jahrzehnten derart absurde Kontakterlebnisse produzieren, immer wieder dieselben Untersuchungen machen, sie vor allem für Atomanlagen interessieren. Ganz ehrlich, da tendiere ich schon seit einiger Zeit eher dazu, dass das vielleicht eine Kultur ist, die sich diesen Planeten mit uns teilt. Und zwar der physische Teil dieses Phänomens, der aber auch metaphysisch ist. Also das verschwimmt ja alles ineinander. Und dann, wie gesagt, ich verweise wieder unter anderem auf dieses Kastrop-Interview oder auf Wladislav Raab oder oder Wladislav Raab da eher, was jetzt dieser, nennen wir es jetzt mal, interdimensionalen Anteil des Phänomens anbelangt. Also ich glaube einfach nicht, dass das alles ein und dasselbe Phänomen ist. Also ich glaube das immer weniger, aber was glaubst du da? Glaubst du, dass das jetzt...
Naja, ich habe mich mit dem Thema schon beschäftigt. Zum Beispiel jetzt da, nehmen wir den Hermann Ilk, da wird er sicher was sagen.
Zu meiner Schande, nein.
Nein?
Nein.
Also zum Beispiel...
Sagst du Hermann Ilk?
Sagt mir gar nichts, ne?
Ein Artikel in der Badischen Zeitung, das war Ende des letzten Jahrtausends, 95, 96. Und da ist er... betitelt worden, des Südens bedeutendster UFO-Forscher. War im oberschwäbischen Ravensburg, war er daheim. Das war ein Diplom-Ingenieur, Hermann Ilk, das war ehemaliger Oberbaurat. Und ich will es jetzt nicht zu lang machen, der war, wie soll ich sagen, er war begabt, er hat Telepathie ausgeübt. Also er war telepathisch begabt und hat Kontakt zu einer außerirdischen Rasse aufgenommen und von denen hat er sehr viel Informationen gekriegt. Zum Beispiel, ich sage jetzt nur ein Beispiel, und das geht auch aus den hermetischen Gesetzen hervor. Zum Beispiel das Prinzip der Polarität. Alles ist zweifach, alles ist polar. So, wenn ich jetzt da habe ein Universum, dann muss es ein Antiversum geben. Das ist der Trick, wo sie, also Trick ist es nicht, die nehmen halt die Naturgesetze her und bewegen sie dadurch so schnell. Ein Raumschiff, so eine Untertasse, das besteht aus einer Kugel und einem Kranz. Also das dreht sich nicht, das ist ein Blödsinn, also alles, was sich dreht, ist eigentlich schon ein Blödsinn. Und das wird hergestellt aus Glas und einem bestimmten Kristall. Der kommt aber in unserem Sonnensystem nicht vor. Also wir könnten das gar nicht bauen. Und dieser Kristall ist dermaßen magnetisch, dass sie die den Magnetismus von dem einen Universum zum anderen Universum praktisch steuern können. Ja? Und darum verschwinden sie auch. Wenn sie verschwinden, gehen sie in das andere Universum und zischen halt dann durch Raum und Zeit. Und wenn sie wieder umstellen, haben sie eine wahnsinnige Strecke zurückgelegt.
Mhm. Also der Kristall,
so habe ich das jetzt noch in Erinnerung.
Der Kristall öffnet sozusagen ein Portal.
Der ist sehr magnetisch.
Ich meine,
also unsere Magneten sind dadurch, die sind praktisch antimagnetisch. So magnetisch ist der.
Ich meine,
und die können das steuern.
Also das war jetzt die Ansicht des Herrn Ilk, hast du gemeint, hast du?
Ja.
Mhm. Okay.
Also, der ist aber schon gestorben.
Ja, okay. Also Burkhard Heim vertritt er, hat er Ähnliches. Naja gut, das ist jetzt nicht irgendein Kristall und durch Magnetismus kommt man dann ins Anti-Universum. Er hat ja den X5 und den X6 postuliert und meint ja, dass man sich dann quasi da hochtransformieren kann und dort dann über Ähnlichkeitsresonanz, also irgendeinen Ort, den man sich halt visualisiert, quasi ansteuern kann. Das ist jetzt sehr vereinfacht, wahrscheinlich nicht ganz korrekt gesagt. Hannes Schmidt könnte mich korrigieren wahrscheinlich. Aber der Punkt ist, da bist dann auch nicht, du reist eben nicht durch den Raum. Ja. Also ich verweise auf die hochinteressanten Interviews mit Illo Brandt von Ludwiger, der hat gemeint, dass es also so mit Raketenantrieben und so funktioniert Raumfahrt nicht. Und da hat er völlig recht. Also Raumfahrt, man kann schon so ein bisschen herumkurven zum Mond, vielleicht kommt man zum Mars, aber da braucht man eh schon dann mindestens Wochen wahrscheinlich. Wenn man, also da muss man schon unglaubliches Ding haben, Monate. Also aber jetzt der andere Sternsystem kannst du vergessen, das nächste ist 5 Lichtjahre. Und wenn du gerade einmal 10% der Lichtgeschwindigkeit erreichst, vielleicht mit viel Glück und allem möglichen Tricks, brauchst 50 Jahre. Viel Spaß. Und dann musst du zurück auch wieder. Wird sich nicht ausgehen.
Naja, das ist unser Denken. Wir sind ja noch weit zurück.
Es ist unsere Technologie. Ich rede jetzt von der Technologie, die uns irgendwie zugänglich wäre. Ja, weil leider die heimische Theorie ist ja noch nicht wirklich vollständig ingeniert worden.
Vielleicht geht's ja gar nicht. Wenn ich mich erinnere, hat er gesagt, es gibt mehr als 20 Antriebsarten und wie gesagt, der Düsenantrieb ist praktisch Nummer 1. Also das ist das unterste Niveau.
Das glaube ich, ja.
Darüber sind nur über 20. Also es gibt...
Also das war der Ilk, hat es gesagt, oder? Ilk, ja.
Genau. Und es gibt Zivilisationen, die sind noch schneller als die anderen. Also schneller, das muss man jetzt ein bisschen dehnen, den Begriff. Die haben andere Möglichkeiten zur Verfügung als wir andere. Obwohl die schon viel weiter sind als wir, sind die noch viel weiter als wie die. Ist ja logisch, ne? Das sind ja nicht alle auf demselben Level.
Ja, klar. Ja, ich glaube auch, dass also Düsen und Propeller, würde ich jetzt auch mal so in einem Aufwasch nennen, das ist so der Basic Level, ja.
Ja. Das ist einmal Fliegen, sagen wir so, Fliegen.
Fliegen, ja, aber die fliegen ja auch nicht. Also im Weltraum fliegst du ja nicht, sondern du beschleunigst halt und dann musst du irgendwann abbremsen. Und zwischendurch vielleicht ein bisschen steuern.
Genau. Und du brauchst genauso viel Energie zum Abbremsen als wie zum Beschleunigen.
Praktisch exakt gleich viel, ja. So ist es.
Was man so sieht in die Science-Fiction-Filme, wenn ein Raumschiff im luftleeren Raum so eine Kurve fliegt, so wie ein Flugzeug. Ja. Es legt sich rein und fliegt so rundherum. Das ist ja praktisch unmöglich. Ne? Das spielt es nur im Film.
Ja, und vor allem, wenn es dann auch noch ein Geräusch macht dabei.
Ja, genau.
Da empfehle ich wieder mal Babylon, Battlestar Galactica. Die erste Science-Fiction-Serie, natürlich 2001, da War auch kein Ton im Weltraum, aber in Battlestar Galactica, das ist die erste Sci-Fi-Serie, wo das auch so war. Und großartig in Szene gesetzt. Ja, also vielen Dank für deinen Anruf.
Ich danke euch. Schönen Abend noch.
Dir auch einen schönen Abend.
Tschüss.
Ciao. Ja.
Ja, ich meine, hat nicht der Quasch in dem einen Interview auch irgendwas von Reverse Engineering erzählt, dass da angeblich passiert und so? Ist das überhaupt denkbar? Ich meine, wenn wir jetzt auf der niedrigsten Stufe von einem Antrieb sind, der möglich ist, dass das überhaupt funktionieren kann.
Also, sie machen ja nicht viel Fortschritt, also so wie er das beschrieben hat. Und ja. Danke, Anrufer, Grüße nach Wien, schreibt Anonym 3.
Ilk war der Nachname, genau. Ilk, ob man das jetzt mit Ida Ludwig Gustav schreibt oder mit K.
Weiß ich nicht. Ja. Wir haben einen weiteren Anrufer oder Anruferin. Hallo.
Hallo, servus, guten Abend.
Servus.
Hallo.
Das ist jetzt zwar jetzt nicht ganz perfekt für den Anschluss zu dem UFO-Thema, aber vielleicht bringen wir mal was Neues rein.
Bitte.
Es geht ums Spukphänomen.
Also ich finde schon, dass das passt, ja?
Okay, ja. Und zwar ist jetzt vor ein paar Monaten die Oma meiner Freundin verstorben. Mhm. Und das Haus der Oma steht jetzt quasi leer und wird derzeit restauriert sozusagen. Und da hat es jetzt anscheinend schon mehrfach durch völlig unabhängige Personen, also teilweise Handwerker, aber auch Familienmitglieder natürlich, also die Eltern meiner Freundin und dergleichen, Berichte gegeben, dass dort Merkwürdiges passiert und zache Geräusche etc., obwohl keiner im Haus ist und auch keine Katze und dergleichen. Und ja, das ist schon sehr merkwürdig. Also das hat mir jetzt danach ein bisschen baff gemacht, vor allem, weil ich meine Freundin kenne, die ist nicht, also die ist sehr rational, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und genau, sie war selber auch schon alleine in dem Haus und anscheinend, das ist das Interessante, tritt das Phänomen immer nur auf, wenn wer alleine dort ist. Also auch ein Streicher war vor Ort, ein Maler. Der war auch alleine und der hat dann gehört, als wird ein Schrank umfallen unterm Dachboden. Dann die Mutter war vor Ort, ist dann auch mal panisch rausgerannt sogar, weil es, also wirklich nicht nur, sag mal, nicht nur harmlose Geräusche wie ein bisschen Knacksen oder so, sondern wirklich laute, krasse Geschichten, dass irgendwas in einer Eisenkugel auf den Boden fällt. Aber man dann im Nachhinein nichts feststellen kann, dass irgendwas umgefallen ist. Das ist völlig verrückt. Ja. Mhm. Und ja, es war, also jetzt ohne zu viel Preis zu geben, aber der Tod war anscheinend, der Oma war jetzt relativ plötzlich durch eine schwere Krankheit. Also das ging innerhalb von 2 Wochen tatsächlich. Und ja, wenn man so recherchiert, dann hört man ja öfter, dass dann so plötzliche Tode, also keine Ahnung, wenn man jetzt in die Seelentheorie reingeht, dass die vielleicht noch nicht bereit dafür sind, die Erde zu verlassen. Was jetzt, also das werfe ich jetzt mal ein, aber es ist natürlich, ja, höchst interessant und gruselig.
Ja. In dem Zusammenhang haben wir das, glaube ich, auch irgendwo mal in einer Sendung gehabt, dass das sogar auch so sein kann, dass die Leute das gar nicht realisieren, die Verstorbenen, dass sie eben verstorben sind, ja. Also, die leben dann quasi dann noch in ihrem Haus, auf der Astralebene und wähnen sich lebendig. Ja. Wie alt ist das Haus? Fragt Mimi.
Das ist, jetzt muss ich überlegen, aus der 30er Jahre, also schon über 80 Jahre. Ja. Mhm. Genau.
Und die Arbeiter, die da gestrichen und ihre Arbeiten erledigt haben, die sind da von sich aus auf euch zugegangen und haben das erzählt, dass sie da was gehört haben?
Genau, und die haben natürlich erst mal gefragt, ja, rennt da irgendeine streunende Katze rum? Und dann hat die Mutter der Freundin natürlich dann gesagt, na, da ist keiner, da ist kein Haustier drin, es ist immer abgesperrt, alle Fenster sind zu. Und genau. Ja. Also demnächst wird der Bruder einziehen. Dem wurde natürlich nichts erzählt. Ja, es bleibt spannend.
Ja.
Ja. ja. Ich war auch schon drin. Ich meine, ich habe jetzt nichts besonders wahrgenommen, aber ich war natürlich nur mit mehreren Personen drin. Interessant ist halt die Geschichte, dass immer nur bei einzelnen Personen was auftritt, was zunächst natürlich spricht für, sage ich mal, Einbildung. Ja. Wenn man alleine in so einem leeren Haus ist, bildet man sich vielleicht noch am ehesten was ein. Aber was wieder dagegen spricht, ist halt, dass das völlig unabhängige Personen sind. Also wie gesagt, Handwerker und Freunde der Familie. Also es ist jetzt nichts, die davon Kenntnis haben, dass da, wer, sage ich mal, abgelebt ist kurz davor. Und ja, das ist halt dann schwierig, ja, das in eine Verbindung zu bringen.
Okay.
Schräg, ja.
Schräg.
Und da greife ich jetzt eine Frage aus dem Chat auf, dass es sich um Marder oder Waschbären oder Siebenschläfer handelt, die da vielleicht am Dachboden ihr Unwesen treiben. Kann das sein?
Ja, man könnte jetzt auch nie ausschließen, 100%, aber wie gesagt, man hat halt auch nichts gefunden, was runtergefallen ist, und die Geräusche waren jetzt anscheinend auch so stark, dass es jetzt nicht irgendwelche harmlosen Tiergeräusche waren, Kratzen und dergleichen, sondern wirklich festes Bam, also wirklich, ich habe es vorhin mit einer Eisenkugel verglichen, also wirklich was Schweres. Und ja, also, und natürlich ist dann der Dachboden und alles abgegangen worden. Und es ist nicht so, es ist eh alles ausgeräumt. Also es ist eigentlich nicht einmal was da, was runterfallen kann. Das ist einmal das Nächste. Und ja.
Sehr genau. Interessant, wirklich.
Ja. Ja. Achso, und hinzu kommt, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, das ist das Einzige, was ich anormal ist, da selber rausgefunden habe, weil ich dann im Nachbarhaus sozusagen, wo die Eltern wohnen, dann draußen gesessen war eines Abends, und dann habe ich zu meiner Freundin gemeint, du, da brennt Licht. Und zwar wieder im Dachgeschoss. Ja. Und das war interessanterweise auch der Ort, wo verstorben wurde, also wo die Oma verstorben ist. Und habe ich gesagt, du, da brennt Licht, habt ihr es eh vergessen auszumachen. Und dann, wo sie dann rüberschaut, in dem Moment war es wieder aus. Also es war nur kurz an. Und sie haben rübergeschaut und was war da aus? Habe ich gesagt, nein, ich habe sicher nicht zu viel getrunken oder was. Da war eindeutig Licht. Ja. Und also das war das, was mir dann auch so ein bisschen Schutz gemacht hat, weil ich habe jetzt natürlich auch am Anfang gedacht, ja, die spinnen eh alle. Aber
bist gleich eines Besseren belehrt.
Das war auch extrem merkwürdig, ja, dieses Licht. Das war einfach das normale Zimmerlicht, also es war jetzt kein merkwürdiges Licht, das war einfach, man hat es gesehen, dass es einfach so ein Glühbirnenlicht war, das eh vom Schlafzimmer wahrscheinlich. Aber dass halt das plötzlich angeht und wenn keiner drin ist, ist natürlich ja völlig irre.
Ja, schon.
Aber ja, weil jetzt, ich sehe gesehen, Chat, und Walter von Lukatu schreibt, das finde ich auch interessant. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen.
Jemand schreibt, der Walter war im Schrank.
Ja. Es wird ja nicht zusammenpassen tatsächlich mit der Theorie von Walter von Lukatu, weil er sagt ja, diese ganzen Spukphänomene sind externalisiert, also derjenige, der dort wandelt sozusagen, ist selber schuld, gell? Ist ja jetzt mal die ganz grobe Aussage. Da gab es ja diesen Rosenheimer Spukfall, da habe ich mit einer eingelesen. Und da war ja anscheinend eine Beschäftigte verantwortlich. Ja, das mag auch sein für den Fall, ne? Dass sie da irgendwelche psychischen Probleme externalisiert hat, also irgendwelche, ja, ich sag's mal, medial begabt, gell? Menschen. Und er sagt ja, es ist alles auf das zurückzuführen, aber das ist ja dann wieder widersprüchlich auf so Geschichten, wo dann wirklich Leute aus- und eingehen, völlig verschiedene Leute, die dann aber das gleiche Spukphänomen wahrnehmen. Das wäre ja dann, würde ja nicht in diese Theorie reinpassen.
Naja, außer sie nehmen beide ein Phänomen wahr, das von jemand anderen externalisiert ist. Es muss ja nicht von einer der beiden sein, ne?
Schon, ja. Aber laut Lukatu ist ja das auch, hat sich das ja dann auch erledigt, wenn diese Person nicht mehr zugegen ist. Gell? Also da wurde ja dann diese im Rosenheimer Spukfall, die Angestellte wurde ja dann entlassen tatsächlich. Mhm. Und dann hat sie das erledigt. Und es hat auch immer nur gespuckt, wenn sie vor Ort war. Ja.
Ja, du, es ist die Frage, ob da jetzt durch diese Theorie wirklich alles abgedeckt werden kann. Ich glaube nicht.
Mhm. Ja. Nein, eben, ja. Also ich glaube schon, dass das ein Teil abdeckt. Also wie gesagt, das mit dem Rosenheimer Spukfall, das ist ja unglaublich gut erforscht. Da habe ich mir dann richtig reingefuchst nach der Geschichte jetzt eben von der Oma. Also unfassbar, was da waren ja Physiker vor Ort, da waren die Techniker der Stadtwerke vor Ort. Ich glaube, das ist der mitbeste erforschte Spukfall überhaupt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich.
Kann mich erinnern, ja, da haben sie auch, also da hat es ja mit der Elektriker ziemlich viele Probleme gegeben, oder?
Genau, ja, Elektriker gesponnen, genau. Bilder sind von der Wand gefallen, dann sind irgendwelche Geräte durchbrannt einfach, obwohl es auch keine Spannungsschwankungen gab. Und, also Wahnsinn, ne?
Ja.
Genau, aber das war anscheinend eher auf das von dieser Angestellten zurückzuführen, laut Lukatu. Und da war ja auch dieser Freiburger Parapsychologe vor Ort, dieser, jetzt ist mein Name noch entfallen. Wie heißt der bekannteste? Mir fällt es nicht mehr ein. Aber das war sozusagen der Lehrmeister von Lukatu, glaube ich sogar. Oder da
hat Ach so, der Hans meisten. Bender, meinst du?
Ja, genau, richtig. Genau. Ich glaube, der war tatsächlich vor Ort.
Jürgen schreibt das halt in dem Moment, ja, Bender.
Ja, ja.
Mhm. Ja, ja. Okay, den hat Bender noch höchstpersönlich untersucht, den Fall, okay.
Genau, der war ja in der 60er, glaube ich, gell, der Fall.
Aha. Ja, stimmt. Ja, der ist schon ziemlich alt, ja.
Ja. Ja, und das hat mir jetzt schon, ja, also rational war das jetzt nicht zu erklären, und aber wie gesagt, ja, höchst interessant.
Mhm. Und, ja, spannend wird dann auch, wenn eben der Bruder einzieht, ob er dann mal irgendwas wahrnimmt, wenn er es euch erzählt.
Ja, wie gesagt, das wäre natürlich der ideale Fall, weil er weiß davon nichts, weil das wäre dann sozusagen unverfälscht, ja. Wenn man davon was erzählt, wäre ja Quatsch, ja, dann kann man sich natürlich auch Sachen einbilden, und er wird sich Angst machen, unnötig. Ich meine, es ist jetzt keiner zu Schaden gekommen und dergleichen. Und es wäre ja Quatsch, das Haus dann in Anführungsstrichen leer zu lassen. Aber genau, natürlich wurde jetzt davon nichts erzählt, weil man will da jetzt keine Panik schüren. Aber trotzdem wird es jetzt spannend zu beobachten. Ja.
Ja, bei Hans Bender denken jetzt auch viele an Seancen und natürlich auch an Kai Mügge. Jemand fragt, was hältst du davon, also von, ja, jetzt von diesem Medium, aber so ganz generell von diesen quasi provozierten Spukphänomenen, wenn man so will?
Ja, ich habe das eh mitgekriegt. Ich meine, ich höre jetzt auch schon ein bisschen länger Grob FM, und ja, weiß ich jetzt nicht, müsste ich selber mitmachen wahrscheinlich. Ich meine, bei Kai Mügge gibt es ja dann auch so Bedenken. Ich habe da mal irgendwas gelesen mit Betrug, ich möchte jetzt gar nichts vorwerfen, aber da hat es mal irgendwas gegeben, gell? So.
Ja, ja, also das gibt, also ja, es gibt, man muss fairerweise sagen, es gibt kein Medium, dem das eigentlich nicht vorgeworfen wird, weil manche sind ja der Meinung, dass das gar nicht gehen kann, und dann muss der ja betrügen. Ja. Das muss man ein bisschen auseinanderhalten. Und dann gibt es aber auch immer wieder Fälle, und ich will da jetzt auch nicht auf irgendwelche Details eingehen, aber ich habe da selbst schon auch von Dingen erfahren, wo ich sage, ja, also und gelesen, da gibt es verschiedenste Beispiele, wo man wirklich sagen muss, es kann vielleicht sogar sein, dass Medien, die tatsächliche Phänomene hervorbringen, teilweise auch schummeln. Das ist natürlich sehr schwer zu verdauen, also auch für mich, weil ich meine, warum würde man sowas machen, aber da gibt es auch wiederum verschiedenste Theorien dazu, nämlich dass man dadurch vielleicht diese Phänomene dann stimuliert, ja, indem man sie zuerst faked und dann plötzlich passieren sie wirklich. Das habe ich jetzt auch schon aus verschiedenen Richtungen gehört. Finde ich eine interessante Theorie. Ich habe keine Ahnung, ob sie in irgendeiner Weise zutrifft oder das nur einfach eine unglaubliche Ausrede ist. Was soll ich?
Ja. Ich würde mich da nicht festlegen. Es kann natürlich beides sein. Es kann natürlich auch die einfache Theorie sein, dass einfach die Leute viel Geld bezahlen und man will ihnen was bieten. Aber ja, weiß man nie, gell? Ja.
Und ein gewisser Erfolgsdruck ist bestimmt auch da, ne?
Ja, genau, ja.
Ja, gut, sobald du für Seancen Geld verlangst, klar, ist es, hast du einen gewissen Erfolgsdruck. Halt ja auch für ein Problem, absolut.
Ja. Ich weiß noch, Hillebrand von Ludwiger hat ja mal in einer Sendung gesagt, er hält vom Kai Mücke eher wenig, gell? Das war ja seine Worte.
Ja, ja.
Ich fand's ein bisschen, er hat natürlich nur kurz angesprochen mit dem Geld nehmen, ich bin da jetzt aber auch nicht so radikal, weil irgendwie muss man auch seine Semmeln verdienen, sage ich mal.
Ja.
Aber, also das ist jetzt auch kein Totschlagargument, sage ich mal, aber ja, ich weiß das selber nicht.
Es ist schwierig und man muss da wirklich aufpassen. Also man darf da nicht zu schnell sich von der einen oder der anderen Seite einlullen lassen. Es ist die Wahrheit ist wieder einmal irgendwo so komisch in der Mitte. Es ist so anstrengend, aber es ist so.
Ja, wahrscheinlich. Genau. Ja. Das war's eigentlich von meiner Seite mal.
Das war doch schon mal super. Vielen Dank.
Ja, kein Problem, ja.
Ja, gerne wieder.
Ja, und vielleicht halt uns auf dem Laufenden,
was anlangt. Was da jetzt passiert, das ist ja dann demnächst bewohnt und jetzt war länger mal keiner mehr drin, weil das auch fertig renoviert ist und teilweise aus Angst tatsächlich, aber ja, ich weiß nicht, also wir werden schon sehen, was das wird.
Ja.
Genau. Ja, passt. Na gut. Dann noch einen schönen Abend.
Danke, dir auch. Alles Gute.
Tschüss.
Danke.
Ciao.
Ciao. Na, ja, hast du wieder 2 Stunden vergangen.
Sehr schnell vergangen, diese 2 Stunden.
Was hält der Gast von Professor Senkowski? Ja, leider zu spät, Dude Skywalker. Wo sind die Ladies? Fragt ja Moin. Völlig zu Recht. So, jetzt. Eine Lady. Genau, Bitcoins waren wir vorher angesprochen. Ne? Also da war jetzt gerade wieder das Halving. Das heißt, man kann jetzt davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten oder in Wochen, Monaten eine weitere Hoss losgeht. Es steht der Coin bei unglaublichen 60.000 Euro im Moment. Und inzwischen wundert mich da gar nichts mehr. Also 100.000 Das muss ich mir vorstellen, das ist völlig absurd.
Ende des Jahres, schreibt Blake.
Ja.
Im Chat.
Durchaus möglich, wirklich.
Ach, schau mal.
Aber oder er geht dann wirklich gegen null, vielleicht auch, was auch schon so viele. Da erzählen mir Leute seit 10 Jahren, dass der jetzt dann
dieser Ökonom geht. Da, der Peter Bofinger, der behauptet das eben auch, ne, dass der implodieren könnte, der Bitcoin.
Ja, könnte er, klar. Aus verschiedensten Gründen, auch zum Beispiel aus technischen Gründen. Das ist immer unwahrscheinlicher, aber...
Wenn einmal ein kompletter Blackout käme.
Ja,
aber dann haben wir sowieso ein anderes Problem.
250.000, ja, ich weiß, das ist so das Target, das wurde von Leuten wie Max Kaiser und so weiter, also der hat schon vor 10 Jahren eigentlich davon geredet, so 250 bis 500.000. Ich habe das für absurd gehalten, ganz ehrlich.
Ach, das wird schon, realistisch.
Tue ich inzwischen nicht mehr. Ja, wir werden es merken. Bitcoin wurde regelmäßig totgesagt, so ist es. Seit es ihn gibt.
Genau. Und schau, da schreibt Ingrid Kolt im Chat, Darek, mach mal bitte ein Interview mit Roman Reher, dem Blocktrainer, über den wir letztens auch gesprochen haben.
Ja, genau, stimmt. Vielleicht kann man den einmal anmelden. Ja.
Könnte mal.
Ja, ich muss mir da mal was anschauen von ihm. Ich habe jetzt schon lange nichts mehr gemacht zu dem Thema.
Und du schaust dir ja mehr die Englischsprachigen, eben den Max Kaiser und so an.
Ich schaue mir eigentlich jetzt.
Angeht, gell?
Also Bitcoin, ich habe überhaupt keine Bitcoin-Podcasts außer der Orange Pill und der ist. Das ist halt Max und Stacy und die sind so tiefenentspannt inzwischen. In El Salvador. Hallo.
Hallo.
Ja. Ja. Ah, a lady.
Bin ich auf Sendung, ja. Nein, nicht ganz.
Ah, Entschuldigung. Ja. Oh Gott. Ja, Stimme verkannt. Entschuldigung.
Ja, es ist kein Problem. Ich stehe zu meiner weiblichen Seite auch. Also,
bitte, auf jeden Fall.
Es ist kein Problem. Ja, ich habe jetzt angerufen.
Jetzt ist es eindeutig. Also, es war also das erste. Ja.
Okay. Sorry. Das kann an der Tonverbindung liegen, weil ich habe letztes Mal schon angerufen, da war die Verbindung sehr schlecht und da ist kein Gespräch mehr zustande gekommen. Und jetzt laboriere ich noch ein bisschen Sound. Ich hoffe, das funktioniert heute.
Hört sich wunderbar an.
Super, ja. Ich wollte das Thema nachholen, das ich letztes Mal angefangen habe, aber es war die Tonverbindung zu schlecht. Und zwar, es geht um ein archäologisches Thema über prähistorische Zivilisationen. Und damit verknüpft die Frage, was kann denn noch von prähistorischen Zivilisationen übrig sein? Was könnten wir heute noch finden? Das ist kurz in der Einmoderation schon mal angesprochen worden. Da gibt es jetzt sehr viel. Also ich kann das jetzt nur umreißen, weil es ist extrem viel. Das fängt jetzt an, jetzt einmal über unterirdische Anlagen, über Kartwatt, über prähistorische Steinbrüche, Steinkugeln oder Heidenlöcher und auch Bohrungen. Und
ja.
Ich habe beschlossen, dass ich zwei Themen rausnehme, und zwar die Kartwatt selbst und die Steinbrüche, weil die ja sehr, sehr stiefmütterlich behandelt werden in der Bewertung, obwohl sie sehr lange auch existieren, so wie die unterirdischen Anlagen. Da wollte ich jetzt noch sagen, weil Herr Kusch erwähnt worden ist und die 12 Apostelzeche, ich war auch dort und ich war auch in diesem Raum mit der Säule,
ja,
die innen hohl ist und in die Tiefe geht,
mhm,
und habe auch mit den Herrn mit dem Besitzer gesprochen, warum man jetzt nicht ganz durchbohren kann. Er hat mir dann gezeigt, dass dieses Loch voll Wasser ist. Also es würde voll Wasser volllaufen. Und wenn man das jetzt aufmachen würde, an dieser Stelle würde die unterirdische Struktur komplett überschwemmt. Aber ich habe auch gesehen, und das ist in keinem Buch noch drinnen, was ich weiß von Dr. Kusch, es gibt eine zweite Säule im Eck drinnen. Die hat man auch schon aufgebrochen, die ist auch hohl und die geht auch in die Tiefe. Und er hat gesagt, ja, das wäre die Alternative, dass man in die Tiefe kommt. Nur es ist dann auch wieder Frage der Finanzierung. Also wollte ich so ein kleines Update geben. Da war ich vor einem Jahr, im März, glaube ich, war ich dort und habe mir das angeschaut. Und
ich glaube, da war ich auch dort. Ich glaube, es war vor einem Jahr im März. Mir kommt vor, ja. Der ähnlichen Zeit war ich auch dort, ja.
Vielleicht hast du es auch gesehen. In diesem Raum war noch nicht alles ganz ausgegraben. Es war noch ein bisschen Fels drinnen, sozusagen.
Welchen Raum meinst du da jetzt?
Das ist dieser große Raum mit der Säule.
Ach so, dort, wo der neue Boden verlegt wurde, ne?
Genau, also da hat der Besitzer gesagt, da ist ein Stück, das ist der weltgrößte Turmalit in einem Stück, sogar größer als der im Vatikan. Und diese Stücke kriegt man nicht so leicht, also die waren offenbar schon irgendwo hier vorhanden und die sind jetzt verlegt wieder worden, vermutlich auf ein tieferen Niveau, als es ursprünglich war, weil ja alles ausgegraben worden ist und schaut sehr beeindruckend aus. Die Anlage ist auch das, was frei ist, auch sehr ordentlich. Ich habe auch erwähnt, es gibt nicht nur in Kloster Neuburg diese großen unterirdischen Anlagen. In Osnabrück zum Beispiel weiß man auch, dass es diese unterirdischen Strukturen gibt. Also Osnabrück müsste man auch untersuchen, aber da ist die Lage
Und hunderte andere Orte in Europa wahrscheinlich.
Es gibt sicher, man kann es noch gar nicht abschätzen, also jede große Stadt oder Siedlung, die vermutlich eine sehr große Kanalisation hat, zum Beispiel Paris mit mehreren hundert Kilometer Länge, kann man fast davon ausgehen, dass schon was vorher da war.
Ja, oder Wien vierstöckig, ne? Die Kanalisation.
Vierstöckig in Wien. Ja, also in Wien weiß man, dass es diese Strukturen gibt. Das hat man auch schon einmal, also von Baufirmen habe ich schon gehört, wenn sie dort bauen, dann bereiten sie dann schon vor einen Kostenfaktor für die Verfüllung von unterirdischen Löchern.
Oh Gott.
Also ja, ja. Es ist schlimm, weil die Ignoranz ist halt noch groß und selbst wenn sie es wissen, wenn sie es niemandem sagen oder wenn es niemand weiß, wer wird das anklagen? Also das wird dann einfach zugeschüttet und schnell, weil der wirtschaftliche Druck in der Immobilienbranche oder wenn eine Tiefgarage oder wenn der Lobautunnel zum Beispiel auf eine unterirdische Anlage stößt, da habe ich wenig Hoffnung, dass dann auf einmal der Lobautunnel auf einmal umgeleitet oder abgebrochen wird. Die Anlage ist dann weg. Und es ist halt die Situation im Ballungszentrum, wo sehr starke Zuwanderung ist und ein gewisser Druck an Wohnungsbau besteht. Und deswegen kann man vielleicht eine Notgrabung machen, ist, glaube ich, sogar vorgeschrieben, dass man das vorher untersucht. Aber wenn man sowas hat, naja, ob man das rettet. Ja, also unterirdische Anlagen sind ein großes Thema, besonders wenn man die Erdstelle an sich betrachtet und auch verbundene größere Anlagen, wo man nicht weiß, wer sie für welchen Zweck gemacht hat. Sie sind europaweit und eine schöne Anlage gibt es auch, eine dreistöckige in Malta, das Hypogeum.
Und oh ja, Malta ist verdammt interessant, ja.
Malta hat alles. Malta hat sehr viele Kartrads. Malta hat unterirdische Anlagen.
Entschuldigung, die Zwischenfrage, was sind Kartrads?
Das sind Radspuren. Es sieht aus wie so, wie so Spuren.
Genau,
als ob
als
ob sich Kutschenräder über Jahrhunderte in den Stein gegraben hätten. Richtig, Anrufer?
Ja, man kann es als Gleissystem ansehen, dass tief in den Stein geschnitzt ist. Also es schaut eher aus wie ein negatives Schienensystem oder besser gesagt wie ein Straßenbahnsystem, wo die Schienengleise nicht in die Höhe über dem Bodenniveau herausstehen, sondern nach innen. Also bei den Straßenbahnen geht das ja nach innen. Und diese Kartrads sind zwar auch teilweise touristisch bekannt und geschützt und sind teilweise UNESCO-Weltkulturerbe, aber wo man auch hingeht, erfährt man dann von Touristenführern oder von Einheimischen, dass das eigentlich von den Römern oder vielleicht Bronzezeit ist. Ich zweifle zwar nicht, dass es eine Nachnutzung gegeben hat von diesen Strukturen, aber diese Kartrads selbst unterscheiden sich sehr stark von den Römerstraßen. Also das ist schon einmal die Tatsache, dass bei den Kartrads niemals Trassen vorkommen. Die Römer haben Straßen gebaut, wie wir es bauen, mit Trassenführung, um Niveauunterschiede im Gelände auszugleichen und dass man dann schöne Fahrtrichtungen hat. Ja. Und das ist bei Kartrads, da gibt es sehr viele Anomalien, wo man vielleicht zweifeln kann, dass es überhaupt Wagenspuren sein können. Weil diese Spuren selbst sind teilweise sehr chaotisch, haben keinen verkehrstechnischen Sinn, bis auf Spanien. Da ist es sehr strukturengeordnet. Die Fahrspurbreite verengt sich oft. Das heißt, als Konsequenz, wenn ich da mit einem Karren oder mit einer Kutsche durchfahre, bleibe ich irgendwann mal stecken oder fliege aus der Strecke raus. Die Spurbreite hält nicht. Auch die Tiefe der Fahrspuren können enorm tief sein, bis zu 80 Zentimeter, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil da schlage ich schon mit der Bodenplatte, also entweder habe ich riesige Räder.
Womit oder ich schlage da gefahren, ne?
Das ist eine gute Frage, weil es gibt diese Cartridges haben unterschiedliche Spurbreiten. Manchmal ist es so breit, dass ein Schützenpanzer drinnen fallen kann. Wobei man sagen muss, immer, egal wie breit die sind oder wie tief sie sind sehr schön ausgeschnitzt. Das heißt, es ist eher nicht durch Abnutzung entstanden. Entweder wurde das vorgeschnitzt, was ein Riesenaufwand wäre für eine kilometerlange Strecke, oder es ist, würde ich sagen, schaut sehr wie eingeschmolzen aus. Ich kann nur verweisen auf das Buch von Uwe Schneider, Wegen ins Nichts. Das ist sozusagen im deutschsprachigen Raum das Standardwerk über Cartridges, der wirklich die richtigen Fragen stellt.
Ich habe es auf meiner Liste. Das ist mein Thema, das ich irgendwann einmal angehen möchte auch. Ja.
Wo wir gerade dabei sind, Uwe Schneider auf seiner Homepage cartridges.de hat geschrieben, also angekündigt, dass er Ende August 2 Monate lang eine Tour im Mittelmeerraum wieder macht und dort Forschungen anstellt. Und da habe ich die Idee schon gehabt, dass ich vielleicht ihn einmal kontaktiere, ob er nicht für Crop FM einmal für die Sendung eine Streaming-Session machen könnte, weil dieses Thema Cartridges wird ja eigentlich, würde zu dieser Sendung ja auch gut passen.
Sehr gern, und, ja. Das wäre super, wenn du da irgendwie Kontakt herstellen könntest. Sehr gern, danke.
Ja, ich werde mal vorfüllen per E-Mail und werde dir dann eine E-Mail schreiben, ob es möglich ist. Ich nehme mal an, dass er grundsätzlich interessiert sein wird. Und ideal wäre es, wenn er von dieser Tour zurückkommt und mit seinen Eindrücken, und ich nehme an, dass er vielleicht ein zweites Buch schreibt darüber und dass man zu diesem Anlass eine Sendung machen könnte. Das würde sehr gut passen, dass man das hinkriegt. Er sucht übrigens auch einen Begleiter, also falls wer Zeit hat, eine kleine Auszeit von 2 Monaten. 2 Monate lang dauert diese Tour und er wird da vermutlich alles abmessen und sehr viel Video- und Fotomaterial sammeln. Und was mir gefällt bei dem Buch, er hat auch diese Geokoordinaten für Google Maps angegeben für diese Phänomene. Und ich bin begeistert, auf Google Maps kann man die sehr schön anschauen. Und die sind teilweise so crazy, weil sie gar keinen Sinn ergeben. Es gibt teilweise Spuren mit Zwillingsrädern, gibt es auch. Es gibt Spuren, die haben 3 Spuren. Es gibt auch Spuren, in Deutschland glaube ich, gibt es das eine ein Cartridge und dann geht eine Einzelspur, ich nenne sie halt Motorradspur, von der Spur weg. Aber was das für einen Sinn hat, weiß ich nicht. Ein zweispuriges Fahrzeug kann ja gar nicht abbiegen. Also es gibt schon viele Verzweigungen. Es schaut aus wie ein Güterbahnhof teilweise, so groß, so viele Verzweigungen gibt es. Die sind aber mitten in der Pampa. Und es sind, obwohl man sie teilweise Kilometer weit nachfolgen kann, führen die Wege dann praktisch ins Nichts. Sie führen ins Meer. Also ich habe schon Fotos und Videos gesehen, wo Tiefseetaucher im Mittelmeer, da ist es stockfinster und dann sieht man die Cartridges noch immer. Also das Seegras wächst aus den Spuren raus. Und man kann natürlich jetzt argumentieren, okay, tektonische Absenkung nach Erdbeben oder nach Tsunamis würde ich mir einreden lassen, wenn es um wenige Meter handeln würde, aber bei 70 bis zu 70 Meter Tiefe. Und das ist aber nur der Teil, der noch nicht mit Sediment bedeckt ist. Das ist schon stark. Also da muss man schon überlegen. Es wird wahrscheinlich Kombination von Anstieg des Meeresspiegels sein und teilweise tektonische Absenkung. Das kennt man zum Beispiel von Ägypten, wo antike Städte relativ schnell im Meer versinken, weil sich die afrikanische Platte einfach unter die europäische absenkt und die Küste versinkt allein tektonisch sehr schnell. Aber in Europa, in Malta, würde ich kenne mich nicht jetzt aus, wie die tektonische Situation in Malta ist, aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass die Strukturen so schnell absinken. Es gibt auch Strukturen im Meer vor Malta. Da gibt es zum Beispiel Tunnelanlagen, die ausschauen, als wären sie von Menschenhand. Also Tunnelanlage ist ein riesiges Felsportal, das in Wagenbreite durchfahren werden kann. Ja, und es schaut sehr künstlich aus. Ich habe auch mal gelesen, auch vor Sizilien oder vor Malta, ich weiß es nicht, ist sogar ein Menhiren mit Loch, also ein Lochstein liegt am Boden. Es gibt mehr Strukturen, die auch an Steinbrüche erinnern, sehr gerade geschnittene Wände. Aber das ist jetzt nur ein Sonarbild. Da müsste man vor Ort noch Untersuchungen, aber es scheint offenbar sehr viel zu geben. Es gibt sehr viele Taucher, die sehr gerne dort tauchen, weil sie selbst sagen, sie finden sehr viele alte Artefakte dort, auch aus der Römerzeit. Und Unterwasserarchäologie, würde ich sagen, ist auch etwas, das sehr viel Potenzial hat. Weil wenn man dort etwas findet, dann weiß man, das ist authentisch, das ist nicht berührt, das ist wahrscheinlich so, wie es untergegangen ist.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Mhm. Nein, bin ich ganz bei dir, ja.
Da fällt mir jetzt noch ein, es war eine Meldung in den Nachrichten. Ich weiß nicht, warum das nicht in den Hauptnachrichten auftaucht, aber das ist sehr sensationell. Man hat inzwischen die älteste von Menschenhand geschaffene Struktur, die über 1 Kilometer oder fast 1 Kilometer lang ist, im Meer gefunden. In 21 Meter Tiefe und 6 Kilometer von der Küste entfernt.
Okay. Wo?
Ich lasse dich einmal raten, welches Meer das ist.
Mittelmeer.
Hätte ich jetzt auch gesagt, aber es war nicht das Mittelmeer. Also vor Malta hätte es mich nicht gewundert, aber es ist die Ostsee.
Und die ist Ostsee?
In der Ostsee.
Die Ostsee-Anomalie fällt mir da jetzt gleich ein.
Ja, gibt es auch. Also das ist jetzt umstritten, kann ich jetzt nicht sehr viel sagen, aber die Struktur gibt es halt, aber was es ist, weiß man nicht. Aber der Blinking Whale ist, die Forscher, also die Wissenschaft selber, dieser Blinking Whale ist mindestens 10.000 Jahre alt, wahrscheinlich 11.000 Jahre alt, weil das ist ein Steinwall, der an großen natürlichen Felsen, die vor dem Untergang in der Landschaft herausgeragt haben, die sind mit Steinwällen verbunden geworden. Und die Forscher haben zwar mehrere Möglichkeiten in Betracht gezogen, aber sie haben auch die Routine zu beurteilen, ist das was Natürliches oder nicht. Und da haben sie einen Grundinstinkt. Und der Grundinstinkt, der erste, ist meistens der richtige. Und das ist so ähnlich irgendwo wie im Bodensee, wo man auch eine lange am Schweizer Ufer eine lange Linie an Hügeln gefunden hat. Und es hat sich auch herausgestellt, dass das eine mehrere tausend Jahre alte Struktur ist auf den Pfählen, Pfahlbauten. Und der Wasserspiegel war offenbar im Bodensee damals noch niedriger.
Ja.
Und in der Ostsee hat man, das wird jetzt auch untersucht, also man hat schon Bodenproben genommen, die Datierungen waren so nahe 10.000 Jahre, aber man weiß auch, dass die Struktur, also dass das organische Material, das oben ist, kann jünger sein, die Struktur ist wahrscheinlich älter als das organische Material und geschätzt wird es auf 10.000 bis 11.000 Jahre mindestens. Wozu dieser Wall ist, ist umstritten. Es gibt so eine Theorie, die kann man glauben oder nicht, weil diese Struktur an einem alten Seeufer war, der See ist auch mit versunken, dass man wild zwischen Seeufer und dem Wall, der entlang des Seeufers verlaufen ist, dass man da reingedrängt hat und dann abgeschlachtet hat. Gut, das kann sein, aber das halte ich für spekulativ. Sonst gibt es keine Erklärung, für was man eigentlich so eine lange Struktur gebaut hat. Aber es ist eiszeitlich. Und es gibt, könnte ich, fällt mir sehr viel ein, was man noch alles entdeckt hat in der, also es geht gerade die Post ab in der Archäologie. Ich sage, eins möchte ich noch sagen, die Siedlung Amnaya in Russland, die ist sehr weit im Norden, am Fluss Amnaya, keine Ahnung, die ist 8000 Jahre alt, das ist eine Siedlungsstruktur, eine also sehr große Verteidigungsanlage, und die dürfte es laut Wissenschaft nicht geben, weil zu dieser Zeit, vor 8000 Jahren, gab es dort noch Jäger-Sammlerkulturen, und ein großes Dogma in der Archäologie war eben, dass man dass Jäger- und Sammlerkulturen keine Siedlungsstrukturen bauen würden. Also erstens, weil sinnlos, zweitens, weil sie angeblich nicht die nötigen Kalorien oder die nötige Energie an Kalorien hätten, um solche große Strukturen überhaupt zu bauen. Was ich eigentlich sehr bemüht halt, diese Begründung. Es ist bis jetzt, bis vor 2 Jahren hat das gegolten, dieses Dogma, dass Jäger- und Sammlerkulturen keine Siedlungen bauen. Aber das stimmt nicht, weil hier ist der Beweis gelungen, das ist so weit im Norden, dass man nie Landwirtschaft hat betreiben können. Es ist auch heute kaum möglich, weil es nur einen kurzen Sommer gibt. Diese Leute haben aber genügend Nahrung gehabt, dass sie sogar Vorräte halten haben können. Und allein der Fischfang hat viel hergegeben, das Wild wahrscheinlich auch. Und Landwirtschaft ist nicht nötig, um eine Zivilisation zu gründen. Und das, also man hat immer, habe ich auch noch in der Schule gelernt, Landwirtschaft, eine neolithische Revolution ist notwendig, damit komplexe Strukturen, komplexe gesellschaftliche Strukturen entstehen und damit Zivilisationen und Schrift. Und das ist zum Teil aufgehoben mit diesem Fund. Also das ist ein Paradigmenwechsel. Und das ist jetzt ein Beispiel, dass in der Wissenschaft, was unsere prähistorische Vergangenheit anbelangt, sehr, sehr vieles in Frage gestellt gerade wird und dass sich langsam ein Umdenken stattfindet, wie prähistorische Zivilisationen ausgeschaut haben. Und sie waren auch sehr viel komplexer als angenommen.
Ich meine, das größte Umdenken, das glaube ich derzeit passiert ist, also ich habe in der Schule noch gelernt, die ersten Hochkulturen entstanden vor 6000 Jahren. Sumerer, dann die Babylonier und dann die Ägypter, und davor war nichts. Und inzwischen, glaube ich, also Göbekli Tepe. War, glaube ich, einer der ersten Funde, wo man auf 8000 Jahre ist, und inzwischen purzeln die Zahlen ja. Ne? Und ja, Dr. Kusch hat halt Datierungen, die noch viel weiter zurückgehen, und wer weiß.
Genau, da komme ich noch dazu. Göbekli Tepe war ein gutes Stichwort, weil es gibt ja nicht nur eins, es gibt 5, 6 Göbekli Tepes, und man findet so viele fantastische Sachen, wo ich lese immer in den Fachzeitschriften, ja, die Zivilisationen werden ja noch weiter entwickelter, als wir gedacht haben, und diese Dinge sind noch älter, als wir gedacht haben. Das kommt immer öfter vor. Es wird nichts jünger, es wird immer älter alles. Ja. Und da bin ich auch der Meinung, dass wir eigentlich unser Wissen einfach zu beschränkt ist und unsere Mittel noch zu beschränkt sind, um alte Zivilisationen nachzuweisen, aber wir haben bald, also wir haben die Datierungsmethoden werden immer zahlreicher und ausgefeilter, und die Labormethoden werden auch immer sicherer. Deswegen kann man, wie zum Beispiel ägyptischen Pyramiden, würde ich auch sagen, dass man die Datierung vornehmen sollte. Man kann das sehr stark nachweisen aufgrund der kosmischen Strahlung. DCN-Datierungen sind ohne weiteres machbar, und wir wissen das Alter der Pyramiden sofort, und das wird wahrscheinlich nicht dieses Alter sein, das man annimmt. weil man schon weiß, zum Beispiel, man redet ja immer über die ägyptischen Pyramiden, aber nie über die sudanesischen Pyramiden. Im Sudan gibt es ja genauso viele Pyramiden, die sind aber noch viel älter. Und ich sage jetzt einmal, 10.000 Jahre Alter für eine Pyramide ist nicht abwegig.
Ja, aber die im Sudan sind anders gebaut, oder? Die sind dann auch nicht so groß, oder?
Die haben nicht die Größe, sie haben auch eigenständig, also ein Pyramidenexperte, also ein studierter Archäologe würde genau sagen, welche Merkmale die sudanesischen Pyramiden aufweisen, welche die ägyptischen.
Spitzerer Winkel auch, ne? Also habe ich da das richtige Bild vor Augen, oder?
Bei Winkel bin ich jetzt nicht genau informiert, wie steil das sind. Ich kann das jetzt, müsste ich mal nachlesen, die Winkel. Es gibt aber, sie schauen unterschiedlich auch aus. Es gibt natürlich auch, sie sind ehrlich gesagt sehr stark zerstört und leider auch durch Bürgerkriege. Und im Sudan ist leider wieder ein Bürgerkrieg im Gange, der noch vielleicht jahrzehntelang andauern wird. Und man kann nichts erforschen, ohne dass man sie jetzt unter großer Gefahr begibt, entführt zu werden oder erschossen zu werden oder auf eine Mine zu fahren. Deswegen ist das sehr schade.
Aha, nubische Pyramiden sind die Spitzen, schreibt Polygon. Okay, vielen Dank, Polygon.
Genau. Sie schauen anders aus, sie sind auch älter und die Nubier, dieses Volk, sagt auch die Wissenschaft heute, sehr viel weiterentwickelt, als man heute annimmt. Vermutlich auch eine Hochkultur. Und man könnte sagen, dass die Ägypter eigentlich erst von den Nubiern diesen Pyramidenbau übernommen haben, wenn sie selbst die Pyramiden gebaut haben sollten. Oder es kann sein, es gibt einen guten Kanal, Faith.Science. Da gibt es sehr gute Pyramiden-Serie, das ist sehr educational, man lernt sehr viel und kann ich wärmstens empfehlen, weil die Videos dauern länger, aber man lernt sehr viel und teilweise haut sich von den Socken die Begründung, warum die Pyramiden von Gizeh und auch die rote Pyramide chemische Reaktoren gewesen sein könnten. Und das sogar sehr wahrscheinlich als Resonanzkörper, hat er sehr ausführlich erklärt. Und es riecht dann in der roten Pyramide, riecht es heute noch chemisch, dass es einem schlecht wird. Und diese Säurerückstände, die dort sind, also manche wissen es ja nicht, die ägyptischen Pyramiden sind einmal im Jahr 1988 mehrere Monate lang innen gereinigt worden, weil man diese Säureablagerung, also ich glaube Salzablagerung sind das, diese chemische Reaktionsprodukte von Säuren, hat man weggewaschen alle. Das schaut jetzt gestriegelt und sauber alles aus. Finde ich ein Riesenfehler. Aber natürlich die ägyptische Antikenbehörde wollte das halt so. Und man hat das ausgeschwemmt. Aber ich weiß, dass damals die Leute gesagt haben, wenn man damals da reingegangen ist, vor 1988, hat das gestunken, dass es einem schlecht worden ist oder dass man vielleicht die Luft wegbleibt.
In welcher Pyramide?
Diese Pyramide und auch die...
Also in der Cheops, oder? Ich meine, das sind drei.
Ja, Cheops-Pyramide nehme ich an, ja.
Weil in der war ich 1980, keine Ahnung, ich war ein Kind. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es da besonders gestunken hat. Ich kann mich nur an das erinnern, dass es drinnen sehr, sehr warm war, in der Pyramide nämlich, und dann heraußen die 40 Grad fast als Abkühlung wirkten. Das hat mich irgendwie verwundert.
Temperatur habe ich auch gehört, dass es sehr warm drinnen sein sollte, obwohl es nicht warm sein sollte. Warum das so ist, kann ich nicht sagen.
Ganz seltsam.
Aber es müsste, ich weiß nicht, wie das ich erinnere, es müsste eigentlich, ich habe Fotos gesehen, es war tatsächlich Ablagern bis zur Decke. Mhm. Also die sind nicht mehr da, das ist jetzt alles weg. Ja, man sieht das, obwohl es Schwarz-Weiß-Fotos waren, habe ich das gesehen, das hat damals in den 80er Jahren schon ein bisschen schäbiger als ausgeschaut drinnen. Heute schaut das viel schöner aus. Mhm. Alles im Vergleich, also man kann es selber dann mal nachgoogeln. Ja, es gibt auch in der Wüste in Ägypten mehrere Bauwerke, die nicht zur ägyptischen Kultur passen. Ich weiß zwar den Namen nicht mehr, aber es gibt mitten in der Wüste doch einige zig Kilometer entfernt vom Niltal eine unterirdische Anlage, die...
Meistens nicht Abydos, oder?
Nein, es hat anders geheißen. Ich habe das vor der Sendung versucht zu finden, aber in der Schnelle funktioniert das, glaube ich, nicht. Ich beschreibe es einmal so, es ist offensichtlich ein Wasserwerk, das an einer Stelle liegt, wo kein Fluss mehr fließt, aber es gibt einen vertrockneten Fluss. Mhm. Also es gibt dort schon so, in Amerika wird man Creek sagen, einen alten Flussverlauf, der schon längst vertrocknet ist und unter Wüstensand begraben. Dort ist auch diese Anlage. Diese Anlage ist aber von der Architektur nicht zu den Ägyptern zuzuordnen, weil erstens gibt es keine ägyptischen Hieroglyphen, gar nichts. Es sind riesige megalithische Baublöcke, die so groß und schwer, 100 bis zu 100 Tonnen ist das kolportiert worden, bis zu 100 Tonnen Gewicht. Das haben eigentlich die Ägypter, so große Blöcke eigentlich, wenn ich jetzt abgesehen von den Pyramiden jetzt schaue, was die Ägypter gebaut haben, die haben eigentlich keine großen Blöcke mehr verarbeitet. Also entweder ist das schon von einer vorherigen Zivilisation, die die Ägypter übernommen haben, also die Strukturen teilweise sind vermutlich übernommen worden. Die Mauerbauweise ist so, dass sie ähnlich ausschauen wie zum Beispiel in südamerikanischen Kulturen, wie der Mauerbau ist, also perfekt angeordnet. Mhm. Die Steine sind wie mit dem Laser geschnitten. Die Linie, die Stellen zwischen den Blöcken ist so fein, dass man sie fast gar nicht sieht. Und
was mir bei solchen Dingen immer wieder fasziniert ist, also es hat gerade auch letztens wieder mal jemand da in dieser Facebook-Gruppe da was gepostet, diese Steine sind wirklich also so aneinander gefügt, dass da nicht einmal ein Haar quasi fast durchpasst. Aber
asymmetrisch.
Also ja, aber nicht symmetrisch, genau, ja. Aber es ist nicht gerade, ne, wenn ich das mache. Also warum sind das so irgendwelche Formen, die aber komplett aneinander passen? Ja, also das ist so faszinierend. Ist Puzzle,
ja. Diese Mauerwerke gibt es auch in Asien. Was auffällt, ist, dass diese Mauerbautechnik weltweit vorkommt. Von der Systematik her ist die peruanische Mauerbautechnik vergleichbar mit vielen asiatischen Ruinen teilweise. Und auch in Ägypten schaut es zwar anders aus. In der Anlage, die ich jetzt beschrieben habe, ist es halt so, dass die Blöcke jetzt gerade geschnitten sind. Also nicht so. Aber es gibt auch in Ägypten diese Mauern. Aber die sind teilweise stärker zerstört oder verwittert. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind sie zerstört worden. Aber was mich fasziniert an diesen Steinblöcken, erstens sind sie riesengroß und es ist auch bei den ägyptischen Pyramiden merkt man, wenn sie durchgeschnitten sind, diese Blöcke, die sind ja wo abgebaut worden, die sind exakt wieder so aufgelegt worden, wie sie aus dem Steinbruch hinausgeschnitten worden sind. Das heißt, wenn man Faserungen im Gestein sieht oder kleine Störungsrisse würde ich jetzt nicht sagen, aber man sieht dann so längliche Strukturen, also wo die anders gefärbt ist. Und die ist so perfekt auf Zehntel oder Hundertstel Millimeter genau wieder übereinander gelegt worden, wie sie aus dem Berg herausgeschnitten worden sind. Und das ist schon eine Präzisionsarbeit, die man, wenn man das jetzt annimmt, dass das vor mehreren tausend Jahren gebaut worden ist, das muss man schon drauf haben. Also
absolut, ja.
Und auch diese Schneidtechnik ist faszinierend. Ich weiß zwar, dass es im Römischen Reich Maschinen gegeben hat, also auch im Byzantinischen Reich, diese Sägemühle von Hierapolis, die ist über komplexe, ist also Wasserkraft angetrieben. Über komplexe Zahnräder sind zwei schwingende, horizontal schwingende Sägen, Steinsägen. Ich heiße das Balkensägen, also zwei horizontal gleichzeitig wurden die geschwungen und dann wurde mit Hilfe von Wasser und zarter Schleifmittel wurden diese Blöcke sehr schön gerade geschnitten und die schauen auch maschinell geschnitten aus, perfekt geschnitten, eben weil sie von einer Maschine geschnitten worden sind.
Mimi fragt ja auch, könnte man das heute auch so exakt und mit welchem Aufwand? Ich finde, das ist echt eine berechtigte Frage, die jetzt irgendwie noch niemand beantwortet hat, oder?
Man kann schon heute mit AutoCAD gesteuerten Maschinen,
ja, ja.
Man kann entweder mit Wasserstrahlen, die kann man so komprimieren, dass man wirklich
Metall.
Die teure Variante ist, wenn es nicht mit Wasser geht, kann man mit Laser machen. Das ist ein sehr starker Industrielaser. Und der Laser hat aber den Nachteil, dass das sehr heiß wird und dass der Stein verbrannt werden könnte, ja, wenn man das nicht will. Es ist halt so, wenn man sich das anschaut und man annimmt, es wäre kein Laser verfügbar, es war vielleicht kein Hochdruckstrahl, Wasserstrahl damals verfügbar, wie hat man es dann gemacht? Ja? Die Frage ist immer, ist nicht, wie würden wir es heute machen? Wir haben schon Mittel und Methoden, etwas zu machen, aber das ist auch noch nicht so verbreitet oft, weil so eine hohe Präzision wird in der Bauwirtschaft teilweise heute nicht benötigt. Die ägyptischen Pyramiden zum Beispiel sind mit einer höheren Präzision gebaut worden als eigentlich bautechnisch notwendig. Das ist auch ein Rätsel. Warum zum Beispiel diese Kalksteinplatten, die oben noch, ist das bei der Chefrin-Pyramide, glaube ich, ist noch oben an der Spitze, sieht man noch diese Ummantelung, ist noch ein Stück übrig geblieben. Und das sind so Platten, die sind verklebt mit irgendetwas, mit irgendeinem speziellen Mörtel. Aber diese Platten sind so exakt mit unglaublicher Präzision, dass man eigentlich schon einen Computer braucht, um das anzuordnen. Eine Maschine mit einem Computer, um das anzuordnen. Und das ist etwas, was man sich nicht erklären kann. Erstens, warum? Zweitens, wie? Beides ist nicht klar. Wieso hat man das so genau gemacht? War das wichtig? Hat das luftdicht sein müssen oder wasserdicht oder keine Ahnung?
Ja, wir kennen ja den Zweck dieser Bauwerke nicht. Ne? Das ist ja das Problem. Daher, woher wollen wir wissen, warum die so gebaut wurden, wie sie gebaut wurden? Wir glauben immer, das sind Gräber, Hochpräzisionsgräber. Klar, ja, natürlich.
Na, es ist unwahrscheinlich, weil da kann man, glaube ich, gar keinen Mensch, selbst die Ägypter waren, glaube ich, größer als diese Truhe, was da drinnen ist in der Königskammer. Es gibt auch keine Hieroglyphen. Man nimmt auch an, dass die Annahme, dass die Cheops-Pyramide von König Cheops ist einfach nur, ich glaube von 1836, 1837 war eine Expedition, ein britischer Forscher, der ist nach Ägypten, um diese Pyramiden zu erforschen. Dazu braucht man aber Geld. Das Geld hat er von englischen Adeligen bekommen, die Bildungselite, die sich dafür interessiert hat. Und er hat da geforscht. Aber es war ein Erwartungsdruck da, irgendwas Spektakuläres zu finden. Und er hat eigentlich eine leere Pyramide vorgefunden, ohne Inschriften, ohne irgendwas. Und eigentlich, bis jetzt auf die schöne geschnittenen Granitwände innen, ist diese Pyramide innen eigentlich sehr fad. Und wenn man die Königsgräber jetzt in Luxor anschaut, wie prachtvoll das alles ist, und die Pyramide ist sowas von leer und blank, und da ist gar nichts drinnen. Das ist eigentlich unwürdig. Und auch dieser Aufgang darauf, der ist, glaube ich, so niedrig, dass man auf alle Vieren kriechen müssen. Auf allen Vieren muss man kriechen, um da reinzukommen, über eine längere Strecke. da kann man eigentlich gar kein Grab tragen, keinen Sarkophag mit Leuten, das geht sich nicht aus. Das ist zwar einmal ein Meter oder so, ist dieser Gang, glaube ich, rauf. Das ist viel zu klein, dass man einen Sarkophag darauf trägt. Das geht nicht. Und der Zugang zur Cheops-Pyramide ist ja sowieso ein künstlicher, reingeschlagener. Das haben die, hat irgendein muslimischer Feldherr bei der islamischen Expansion hat das reingeschlagen, weil der Originaleingang war ja vermauert. Das,
okay.
Das ist nicht original, der ist brutal reingeschlagen worden, weil der Ausgang, der war ja ein wunderschönes Portal, ist aber auch durch Kalksteinblöcke zugemauert von außen. Das heißt, das hat man gebaut, zugemauert und dann hat man es stehen lassen. Die ganze Struktur ist dann abgeschlossen gewesen. Und was noch seltsam ist, dass dann zwei riesige Blöcke entlang dieser schrägen, diesen Aufgang sind zwei riesige Kalksteinblöcke oder Granitblöcke, ich weiß es nicht, runtergeschoben worden. Die sind runtergerutscht oder runtergeschoben, dass der verstopft worden ist. Das heißt, die sind ja auch zig Tonnen schwer, die kann man nicht wegschieben. Das heißt, wenn man original hinein wollen würde in diese Pyramide, hätte man zuerst die Pyramide einmal die Kalksteinblöcke wegbauen müssen, ein paar tausend Tonnen, dann das Portal öffnen, dann geht man zwar durch einen Gerangang, dann zweigt sich das ab, also da geht es nochmal gerade weiter zur Königinnenkammer, der sogenannten, des unterhalb der Königs, und da geht ein schräger Schacht hinauf zur Königskammer. Und die ist aber verstopft mit zwei riesigen Quadern. Ja. Die sind unglaublich schwer und da kann man nicht hinein. Und der Eingang, wo man hineinkommt, ist künstlich reingeschlagen worden, dass man um die Quader herum und dann kann man erst rein. Und das ist das. Ich weiß nicht, wie man da sowas baut oder macht. Das muss man schon beim Pyramidenbau, muss man diese Quader reinlegen und dann runterrutschen lassen, dass zu ist und dann fertig bauen, die Pyramide. Aber es gibt, ja. Das gibt keinen Sinn. Ja.
Wenig und, gibt das Sinn, ja.
Also, das ist ein Thema mit den Pyramiden, aber da, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen.
Warte, weil wir müssen dann vielleicht sollten wir uns fürs nächste Mal auch noch was aufsparen. Alles unglaublich spannend, aber wir kommen da jetzt schon an die 3 Stunden. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ja, bitte?
Ah, ich sehe ja gerade, ja, die Zeit vergeht schnell.
Ja, super spannend. Mhm. DJ MHT fragt, was halten Sie, also Anrufer, was halten Sie von den 1000 Jahre alten, wenn Sie so alt sind oder vielleicht älter, keine Ahnung, Alien- würde jetzt unter Anführungszeichen Mumien, die 2017 in Peru gefunden wurden?
In Südamerika gibt es sehr viele Mumienfunde, die zum Beispiel, die wurden, also das berühmteste, ich glaube, da gibt es ein Inka-Mädchen oder so, das ist in sitzender Lage in 6000 Meter Höhe gefunden worden, im Originalsitz des total gefriert, getrocknet, also so ähnlich wie der Ötzi, nur perfekt erhalten. Also man weiß, wie sie ausgeschaut hat, der Kopf ist vorübergebeugt und ihr wurde der Schädel rituell eingeschlagen, vorher dürfte sie noch betäubende Drogen verabreicht bekommen worden und sie wurde offensichtlich geopfert. Das ist die besterhaltenste Mumie, die man jemals gefunden hat. Da gibt es noch viele Mumien, die im Hang eigentlich in Steilhängen abgesetzt wurden, teilweise verschüttet wurden und teilweise durch Hangrutschungen oder Regenfälle wieder an die Oberfläche kommen. Also es gab in dieser Zeit, in der präkolumbianischen Zeit, gab es offensichtlich dort auch einen Mumienkult.
Glaube ich.
Und diese Mumien, Alien-Mumien weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass Menschen-Mumien sehr viele gibt, die ungefähr auch 1000 Jahre alt sind. Alien-Mumien ist, ja.
Es gab ja da jetzt, das wirst du sicher auch gehört haben, von Jaime Maussan wieder einmal so, der war auch im Parlament in Peru oder Brasilien, ich weiß nicht, irgendein Parlament. Mhm. Das hast du sicher mitgekriegt, diese Mumiengeschichte da, Jaime Maussan. Sagt dir das was?
Der Name sagt mir nichts, aber wenn ich jetzt okay. den Fall
Mexiko, höre, sowas, schön, ja, Mexiko, genau.
Okay, Mexiko. Mexiko gibt es immer irgendwelche Sachen, weil Mexiko hat ja dermaßen ein großes archäologisches Feld. Da findet man immer irgendetwas seltsamer wie genetische Scheiben oder Dinge, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, ja.
Unmenge davon, ja. Also unsere, deshalb ja, ich kann nur auf die Sendung Eine neue Vergangenheit sehen, auch verweisen, für die es sicher Fortsetzungen geben wird. Woher weißt du denn so viel über all diese Dinge? Ist ja unglaublich. Du bist ja ein wandelndes Lexikon.
Naja, es ist, sagen wir so, abgesehen davon, dass ich mich offensichtlich interessiere, man sagt, ich habe eine Autismusdiagnose, das bringt diese Eigenschaft als Autist bringt halt mit sich, dass man sich sehr für bestimmte Dinge sehr exzessiv interessiert und dann mit der Zeit im Laufe, also ich bin jetzt 46, im Laufe der Zeit sehr viele Informationen ansammeln kann, die vernetzen und man hat dann ein sehr großes Fachwissen. Ich merke schon den Unterschied zwischen Menschen, die sich auch interessiert und zwischen mir, den Umfang und auch die Theorien, die ich da, oder die Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehe und diese Widersprüche, die ich entdecke, die sind dann nur möglich, wenn man extrem tiefes Wissen hat und die Zusammenhänge sehen kann. Und das ist grundsätzlich wissenschaftliches Arbeiten. Ich bin kein Wissenschaftler, aber privat interessiert mich sehr. Also ich habe eigentlich mit Astronomie angefangen, bin dann über Archäoastronomie, also die astronomische Ausrichtung von megalithischen Bauwerken, zur Archäologie gekommen. Und die Archäologie war dann dermaßen umfangreich, dass ich dann eigentlich hängen geblieben bin, weil es ein Fass ohne Boden ist. Man entdeckt ja jedes Monat.
Das ist unglaublich, ja. Und du hast völlig recht, also in letzter Zeit geht es wirklich ab, also da ist ein Paradigmenwechsel im Spiel, aber für mich nicht nur in der Archäologie, auch in der, ich glaube in der Wissenschaft allgemein, also dieser, ich verweise wieder auf Bernardo Kastrop, der sagt eben, dass wir da irgendwie am Ende der Fahnenstange angelangt sind mit dieser, wie nennt man das denn, Descartes'schen Verzicht, wo man einfach sagt, man geht jetzt nur mehr auf das, man konzentriert sich jetzt einmal nur auf das, was man wirklich reproduzieren kann und messen kann und quantifizieren kann und lässt jetzt quasi die geistige Welt einmal außen vor. Es war ja nie so gedacht, dass man die dann verneint und so wie jetzt, also überhaupt leugnet und dass dann so groteske Pseudoskeptiker-Bewegungen entstehen, die das dann überhaupt in ein ja, in irgendein Eck drängen. Und also mir kommt vor, die da jetzt wirklich so am Cutting Edge sind, die ja gehen jetzt in diese Richtung, dass die Transzendenz wieder zurückkommt. Und wir werden auch, das glaube ich, da bin ich schon lang, sehr, also schon bevor ich diese Sendung begonnen habe, überzeugt, wir brauchen das auch, wir beginnen uns sonst nur mehr im Kreis zu drehen. Mhm. Und ich glaube, in der Phase sind wir gerade. Übrigens, weil du jetzt ansprichst, Autismus, also das ist ja auch ein riesenspannendes Thema, da gibt es auch übrigens eine Sendung dazu. Mhm. Und das ist ja auch ein Spektrum an verschiedenen Dingen, ne? Also das ist ja nicht...
Ja, Autist, also das ist sehr allgemein. Genau, jeder Autist ist anders. Also genau. Es gibt mehrere verschiedene Arten von Autismus, die fließend ineinander übergehen. So ist es, deswegen ist es ein Spektrum. Dann unterscheidet man auch, ob dieser Autismus hochfunktional ist, wie in meinem Fall, oder niedrigfunktional. Dann kann das noch kombinieren mit ADHS und anderen Komorbiden auch. Und vor allem ist es so, weil ich war in einer Autisten-Selbsthilfegruppe, ich habe das gesehen, jeder Autist ist von seiner Persönlichkeit her anders. Mhm. Man kann jetzt nicht sagen, ja, ich habe jetzt ein klares Bild von Autisten, das habe ich selber nicht, ich kenne mich selbst am besten. Ich weiß, ich weiß, dass ich irgendwo fremd bleiben werde auf dieser Welt, weil da, also ich lebe nicht gut mit Autismus, was gesellschaftliches Zusammenleben anbelangt, weil es sehr schwierig ist, weil die Überforderung sehr da ist. Ich kann keine Emotionen lesen, als Gesichtsausdrücken, und auch die Kommunikation bin ich sehr angewiesen, dass sie nicht auf subtiler Ebene ist, dass sie nicht zwischen Zeilen ist. Dazu bin ich nicht in der Lage. Und ich bin auch durch Missverständnisse sehr oft arbeitslos, bin dann auch überfordert. Und das Schlimme ist, dass man eigentlich keine Chance hat, einen passenden Arbeitsplatz zu finden, wo wenig Reizüberflutung ist, wo wenig dynamisch ist, wo man relativ ungestört seiner Arbeit nachgehen kann. Alles andere, man kann schon, also ich mache das auch, man kann das seinen Autismus überspielen, nur das kostet sehr viel Kraft und Energie. Und dann, man kommt von einem Problem ins andere und dann bricht man zusammen. Und spätestens dann merkt man, das ist keine Lösung, diese Anpassung. Man muss schon sagen, okay, ich bin so, wie ich bin. Ich werde gewisse Dinge nie können. Ich kann zwar gewisse Dinge lernen. Ich habe schon Kurse gemacht, ich habe mich auch selbst schlau gemacht, wie man Menschen interpretiert, das kann ich schon kognitiv machen, nur ist es so, man muss irgendwo eine Abwägung treffen, weil wenn ich immer bei Menschen immer alles genau beobachten muss, bewusst machen muss, dann komme ich zu meiner Arbeit nicht mehr, ich kann die Aufmerksamkeit nicht teilen. Das heißt, ich muss irgendwo, also wie viel investiere ich ins Sozialleben, in die Kollegialität? Das wird immer am Anfang Priorität haben. Am Anfang, wenn man neu zum Beispiel in der Arbeit ist, gesteht man ja einem zu, dass man halt nicht alles kann. Diese Zeit nütze ich, um meine Kollegen so weit kennenzulernen, dass ich zumindest etwas auswendig gelernt habe, wie die Kollegen ticken. Dann, wenn ich in der vollen Leistung bin, habe ich nicht die Energie mehr dazu, dass mich jetzt wirklich so zu beschäftigen, intellektuell zu beschäftigen, dass ich sage, ich komme jetzt wirklich so weit zurecht, dass das Arbeitskollegen jetzt keine Hürde für mich sind. Ja. Und es ist dann so, ich kann mich nicht erklären jeden. Bei der 314. Person, der du erklärst, was du bist, schmeißt du das Handtuch. Du kannst nicht jeden erklären. Da gehst du mal irgendwann in die Knie. Ja? Und Autismus ist so vom Erleben her nicht vermittelbar für jemanden, der, wie wir sagen, neurotypisch ist. Mhm. Ja. Es gibt eine transzendentale Grenze, die uns unterscheidet.
Ja. Im Erleben. Das kann man glauben, ja. Also das kann ich mir gut vorstellen. Viper schreibt, ein super Typ, der Anrufer, und dem kann ich mich auch wirklich nur anschließen. Und ja, super, super Rundgang heute wieder. Und ich hoffe, dass wir noch öfter voneinander hören bei Lagerfeuern. Aber heute, schön langsam, müssen wir dann Schluss machen.
Ja, es ist dann so, wenn man dann in einem Thema drinnen ist.
Ja, das ist unglaublich. Da gibt's kein, aber das ist auch, also dieses ganze Thema, ich sage jetzt mal, eine neue Vergangenheit sehen, ist einfach ein riesen Fass. Und ich glaube, dass man da in viele andere Bereiche auch hineinreicht und noch große Überraschungen überleben werden, überleben und erleben werden. Da bin ich ziemlich sicher.
Ja, und hochinteressant, ja.
Ich wollte noch abschließend sagen, weil du gesagt hast, die Wissenschaft ist im Umbruch. Das ist deswegen schon zwangsläufig notwendig, weil wir irgendwo stehen bleiben. Es gibt zum Beispiel in der Quantentheorie, in der vereinheitlichten Theorie bleiben wir schon seit Jahrzehnten stecken. Ja. Das heißt, unsere Mittel sind begrenzt. Also dieses Quantifizieren, dieses Messen ist zwar in bestimmten Bereichen sehr gut, man kommt sehr weit. Und vor allem die Wissenschaft ist ja darauf auf Sicherheit, als auf Gewissheit ausgerichtet, damit wir sie nutzen können für technische Fortentwicklung und für unseren Wohlstand, der von der technischen Entwicklung kommt. Also es ist sehr nutzengetrieben. Aber wenn wir jetzt fundamental die Welt verstehen wollen, ist das zu wenig. Das heißt, wir müssen uns überlegen, ob nicht unsere Annahmen und Fundamente, auf der Wissenschaft basiert, falsch sind.
Das wollte ich vorher sagen. Und deshalb, glaube ich, bewegen wir uns in spannende Zeiten hinein. Ja, also vielen Dank für deinen Anruf und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Lagerfeuer wieder.
Ja, halt uns bitte am Laufenden über die Erkenntnisse in der Archäologie.
Ja, ich habe vielleicht 5% das.
Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Deshalb musste ich da. Ich musste ein bisschen abbrechen. Aber wirklich, wir können das sehr gern im nächsten Lagerfeuer das Gespräch dann weiterführen. Und ich bin sicher, da gibt's noch sehr viel und da wird es auch in nächster Zeit immer wieder Dinge geben, auf die man eingehen kann. Okay, du, vielen Dank für heute Abend und dir noch einen schönen Abend.
Vielen Dank.
Okay, tschüss.
Tschüss. Ja, dir ja. auch. Aber tschüss. Ja, Wahnsinn.
Hochinteressant, Wahnsinn.
Wirklich sehr interessanter Mann, muss ich sagen. Ja, wir sind bei 3 Stunden. Ich glaube, das war jetzt ein sehr schöner Abschluss, glaube ich. Und ich glaube, wir können das Feuerchen noch ein bisschen anfachen. Mhm. Und dann würde ich sagen...
Hast du für heute noch eine Nummer vom neuen Album geplant, Darek?
Ja, ich habe für heute noch eine Nummer vom neuen Album geplant, zum einen. Genau, ich spiele die... Und zwar Boost, Blow und Jacuzzi werde ich dann spielen am Ende. Und... Ja, das war's eigentlich.
Danke an den Anrufer, super spannend. Das hätte ich auch noch 5 Stunden weiter anhören können.
Ja.
Aber nicht mit den Kopfhörern auf.
Wir sitzen da jetzt schon 3 Stunden. Also
die tun schon echt. Die machen sie bemerkbar auf den Ohren.
Ja, vielleicht muss ich mal andere Kopfhörer besorgen.
Nein, die sind ja eh, sie gehen ja eh gut drüber über die Ohrmuschel. Aber es ist trotzdem einfach der Druck im
Kopf. Nein, es ist dann irgendwann nach 3 Stunden auch. Da ist noch ein Anrufer. Jetzt ist er wieder weg.
Aber Mimi hat vorhin im Chat die Frage gestellt, ob jemand das Buch Die Einweihung kennt. Ja, Mimi. Das war mein Einstieg in meinen frühen 20er Jahren in diese ganze Thematik.
Ja, jetzt nehmen wir noch einen Anrufer rein, ganz schnell, und dann werden wir uns verabschieden. Hallo.
Ja, hallo, bin ich zu hören?
Ja. Bist zu hören, ja?
Ja, hallo an euch, an alle. Hier ist Pille.
Servus, hallo. Pille.
Aber möchte das Thema UAP nochmal kurz aufgreifen.
Noch einmal kurz, aber wie gesagt, wir sind jetzt schon
am Ende. Und da lässt sich nämlich einen Bogen spannen zu Disclosure, zu Pyramiden.
Aha, sehr schön. Ja, wunderbar.
Möchte einen Hinweis geben. Ich lese derzeit ein Buch, was mich besonders beeindruckt hat und meine Perspektive auf das Thema verändert hat, weil ich interessiere mich seit Jahrzehnten dafür.
Ja.
Einerseits Illo Brandt von Ludwiger und die Heimsche Theorie, die hat meine Perspektive darauf erweitert und dieses Buch eben auch. Das heißt Sky People, Untold Stories of Alien Encounters in Mesoamerika und ist von Ardi Sixkiller Clark. Und von dem Buch habe ich erst jetzt erfahren und habe ich in der Diskussion, die ich so mitbekommen habe, eben bisher noch nichts gehört. Und diese Frau
ist... Aber das ist doch, ist die nicht... Moment, also ich kenne, das ist eine Entführungserfahrende, oder?
Nein, das ist eine indigene Professorin für Erwachsenenbildung oder Lehrerfortbildung, so etwas, aus Montana.
Ja.
Und die hat dann aus eigenem Interesse viele private Forschungsreisen nach Mittelamerika gemacht, und zwar zu indigenen Menschen, vor allem Maya. Da handelt dieses Buch davon. Mhm. Sie hat in der Kindheit war sie so fasziniert von einem Buch über zwei Forschungsreisende in den 1840er Jahren ungefähr, die Pyramiden aufgesucht hatten, die damals ja noch gar nicht so bekannt waren. Und sie ist dann so als Leitlinie auf der Spur deren Forschungsreisen, das sind glaube ich zwei gewesen, nach Mittelamerika gereist und hat Geschichten über UAP-Erfahrungen gesammelt. Und was mich dabei interessiert, ist, das ist nicht der Zugang, den wir haben, wenn wir meinen, es müssten Daten gesammelt werden. Es muss eine Organisation geben, welche die Daten sammelt und dann sagt, ja, jetzt gibt es UFOs, jetzt gibt es keine UFOs, die sind dies, die sind das. Oder dass wir meinen bei Disclosure, da müsste dann unbedingt eine Regierung sagen, ja, es gibt UFOs und es ist das und das. Und glaube ich der Regierung nicht. Und sie hat einen völlig anderen Zugang zu dem Thema und zu den Menschen, die das erzählen. Und das hat mich eben so ganz besonders fasziniert. Allein schon, wie sie am Anfang schreibt, wie sie sich da vorbereitet hat, indem sie private Fahrer engagiert hat, schon aus den USA, indem sie die ausgesucht hat, ob die vertrauenswürdig sind. Und ist dann insgesamt, sie hat von 2003 bis 2010 etliche Forschungsreisen dorthin durchgeführt, ist während der Zeit emeritiert worden als Professorin und hatte dann noch mehr Zeit gehabt, sodass dann vielleicht insgesamt 2 Jahre zusammengekommen sind, die sie dann dort verbracht hat, hauptsächlich bei Mayas. Mhm. Und ist natürlich dort dann auch zu archäologischen Stätten mit Pyramiden gekommen. Und die Pyramiden, die kommen dann auch vor in den Geschichten. Da ist dann, sie lässt die Leute erzählen, sie geht in diesem Sinne wissenschaftlich vor, indem sie die keine Suggestivfragen stellt, nicht bewertet und so weiter. Also allein schon der Zugang zu den Berichten und zu den Geschichten über Erlebnisse ist schon ein anderer, als den ich sonst immer mitbekommen habe aus anderen Büchern oder was auch immer über das Thema.
Ja.
Und da erfährt sie dann eben auch ein großes Spektrum von UAPs, von Erscheinungen, wie die kommen, was die wollen, was die machen und auch von Kontakten, wie der Kontakt aufgenommen wird. Das ist etwas, was mich persönlich auch interessiert. Wie kann überhaupt eine Kommunikation möglich sein? Eben wohl kaum über Sprache scheint es auch zu geben, aber das, wie funktioniert das auf telepathischem Wege? Da gibt es ja manchmal vielleicht nur Hinweise oder Geschichten, die sich darauf beziehen. Dass zum Beispiel, sollen wir heute Nacht wiederkommen, da kommen ständig UFOs. Also diese UFOs oder UAPs, die sind mit diesen alten Städten, die jetzt Ausgrabungsstätten sind, oder entweder noch eine Ausgrabung befindlich oder mal die Ausgrabung abgebrochen oder eben die großen wie Palenque oder auch in Mexiko, in Yucatan, in Belize und so weiter, Honduras.
Ja. Und du siehst da irgendwie den Bogen. Also wo siehst du jetzt Bogen, da die Verbindung genau zwischen dem UAP-Phänomen und der Vergangenheit?
In dem sich manche indigene, ich weiß nicht, Stämme oder wie ich das übersetzen oder wie ich das sagen soll, dass die sich als Sky People selber bezeichnen. Yeah. Oder manchmal dann die als Sky People bezeichnen. Dass sie bezeichnen dann zum Beispiel, das ist auch sehr unterschiedlich, das ist interessant, die Wahrnehmung in den verschiedenen Regionen. Erstens mal die Erzählung, dass das kein Phänomen ist, was jetzt plötzlich auftaucht, sondern das hat schon der Großvater erzählt. Und dann habe ich das als Kind erlebt und bin dann zu meiner Großmutter, zu meinem Großvater, zu meinem Vater gegangen. Ja, das haben wir ja auch alles schon erlebt. Oder Phänomene, die sich dann sehr häufig und regelmäßig wiederholen. Also nicht so, dass es dann, ja, gibt es UFOs oder sowas, sondern das ist da bekannt. Aber niemand gibt das aus einem grundsätzlichen Misstrauen an irgendwelche Behörden weiter. Und dann gibt es eben so Phänomene von kleinen Lichtkugeln, die dann aber auch materialisieren in untertassenförmige Objekte, zigarrenförmige Objekte. Oder ein Bericht von einer riesen Lichtkugel, die ein gesamtes Tal ausgefüllt hat. Ja. Ja, solche Sachen.
Die auch heute und, auch immer wieder berichtet werden, ähnliche Dinge. Also das ist ja, da gibt es ja ziemlich Parallelen. Ne?
Ja, also die Agenda der Besucher, sag ich mal, die sind sehr unterschiedlich. Das kommt da auch raus. Entweder, weil die das selber sagen, das ist natürlich dann auch eine Frage, inwiefern das dann deren, ich sag mal, nicht Folklore, sondern deren Überlieferung ist und die Eigenwahrnehmung ist. Und dann gibt es auch Informationen zum Beispiel in, wie heißt das nochmal? Ich habe das Buch jetzt digital vor mir. Das hat mich dann sehr fasziniert. Hab's gleich. In Tohuhani. Das habe ich jetzt
nicht so richtig.
Und die sagen dann, bezeichnet die vom Himmel kommenden, die Sky People, als ihre Vorfahren. Aber der Begriff Vorfahren kam dann raus, hat eine andere Bedeutung. Das ist also nicht die genetische Abstammung, Familienabstammung, sondern ist die Zivilisation, die schon vor den Menschen da war.
Tja. Ja? Also ja, heute schon Thema. die Silurian Hypothesis angesprochen, ne? Die ja, also quasi eine akademische Theorie, also die in akademischen Kreisen noch diskutiert wird, soweit ich weiß, wo es eben darum geht, wie man Zivilisationen, die vielleicht vor Millionen Jahren existiert haben, wie man deren Überreste erkennen könnte. Und die könnten natürlich teilweise überlebt haben und sich jetzt heute auf die Art zeigen. Ne? Wäre jetzt eine Theorie. Ne?
Ja, aber nicht nur das. Jetzt habe ich den Namen nicht, ich habe kein gutes Namensgedächtnis gerade nicht gefunden. Das muss eine sehr große Pyramide an einem Berghang sein. Ich schaue immer im Internet nach, damit ich das dann auch ein bisschen bildlich vor Augen habe, wo die gerade in ihrem Buch ist. Und da sagen die indigenen Menschen, die dort leben, dass sie seit langer Zeit, sie seien Steinmenschen. Sie kommen aus dem Stein. Aber gemeint ist im Grunde genommen, dass sie aus dem Untergrund kommen, genau. Stammen, abstammen.
Ja. Da gibt es, also, es wird ja auch jetzt nochmal Yvonne Strattmann wieder zu Gast sein und da sprechen wir über die Hopi. Ja. Und dann sprechen wir eben über das weiter, was jetzt die Hopi auch für die Zukunft sagen. Ja, aber da ist es ja in diesem Book of the Hopi ist es ja sehr ausdrücklich beschrieben, wie da immer wieder man in den Untergrund ging oder zumindest zweimal da wieder in den Untergrund ging, mit den Ameisenmenschen lebte und von denen lernte und so weiter. Ja.
Ich fand es aber interessant, jetzt von einer anderen Quelle etwas zu hören und von einer Überlieferung, die halt mündlich ist.
Ja, ja.
Die Menschen, die leben damit, dass in diesem, ich glaube, Tohuhani, dass die Pyramide ein Zugang nach unten ist. Das heißt, wenn man sich dann oben auf die Spitze setzt, dann, wenn man im richtigen Geisteszustand, Bewusstseinszustand ist, dann ist das wie ein Fahrstuhl nach unten. Und die dort unten leben, die haben jetzt noch eine Verbindung zu dann tatsächlich extraterrestrischen.
Ja, und da sind wir jetzt irgendwie haben wieder.
Und die haben praktisch die Aufgabe, das Wissen unterirdisch zu speichern, falls wir unsere Zivilisation wieder zerstören. Und damit beim nächsten Mal, wenn also die nächste Welt kommt, die Menschheit nicht wieder von vorne anfangen muss, sondern dass dann die Überlebenden, wozu sich die Maya dann als auserwählt praktisch ansehen, weil sie schon so lange Kontakt haben, und nicht alle, aber manche zählen sich dazu oder ich weiß nicht, ob es ihnen versprochen wurde oder so etwas, dass ich die Überlebenden gleich das Wissen haben, was jetzt die Menschheit schon angesammelt hat. Also im Grunde genommen so eine Art
Konservieren, ne?
Eine Arche für das alles. Aber die da werden trotzdem diese UAPs dann gesehen, die dann ja, welche, die in den Berg gehen oder so etwas. Ja. Also da kommt das ganze Thema zusammen.
Ja, Casey hat das ja auch beschrieben, ja.
Ja, und da ist es natürlich unsere Erwartung jetzt mit in USA und Kongress und Anhörung, Disclosure und so etwas, die brauchen kein Disclosure. Das ist jetzt unsere Erwartung. Die ist sehr kulturell geprägt. Die ist auch sehr technologisch geprägt. Tja. Wir sehen das dann immer auf eine technologische Sicht. Ja, und oder auch eine Heilsbringersicht. Das ist ja auch bei uns kulturell geprägt. Da kommt ein Heilsbringer, der kommt
aus dem
Heil und dann Friede, Freude, Eierkuchen, die bringen uns dann die Technologie und wenn wir Technologie haben, damit haben wir alle Probleme auf der Welt gelöst. Dabei ist das gerade eben nicht der Fall.
Naja, ist oft der Anfang der Probleme. Ja, eine sehr schöne Abrundung für den Abend.
Ja, ich wollte eine Anregung geben.
Ja, super. Ja, vielen Dank. Und ja, genau so ist es. Also es führt dann eigentlich, dann führen diese ganzen Stränge dann irgendwo wieder zusammen.
Ja.
Ja, vielen Dank für deinen Anruf und noch einen schönen Abend wünsche ich dir.
Das wünsche ich auch euch allen.
Okay.
Tschüss. Danke.
Ciao.
Baba.
So, und jetzt machen wir wirklich Schluss für heute, gell? Ja, dann bedanke ich mich bei allen.
Ja, und danke für eure wirklich sehr interessanten und spannenden.
Super war das heute wieder. Also es war wirklich einer nach dem anderen und es ist jetzt sowas von überhaupt nicht langweilig geworden. Mhm. Und wir sind mit unserer Liste da, die wir uns zurecht immer wieder mal nicht zurecht. Das ist sehr gut.
Wieder mal.
Das, so soll es sein. Ja.
Genau.
Danke, Sapsi. Danke, ja, Sabine.
Ich sage mal, immer danke für... Na, Sapsi passt schon.
Also, das ist so drinnen.
So weit von Sabine ist es ja nicht entfernt.
Das ist so drinnen. Ja. Ja, danke auch, dass du wieder dabei warst, natürlich.
Gerne.
Ohne dich geht es ja sowieso so nicht. Alles klar.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Und das nächste Mal, da ist mein Gast, und meine Brille wieder aufsetzen, Annika Scheller, genau. Und zwar, es geht um das mögliche Unmögliche. Die 37-jährige Niederösterreicherin hat vor ein paar Jahren ihre damals, ich glaube, sie war 3 Jahre alte Tochter verloren. Und Annika wollte eben wissen, ob es ihr, wo immer sie jetzt ist, gut geht. Und damit begann für sie dann eine ausgesprochen spannende und ungewöhnliche Reise und von der wird sie uns in der kommenden Sendung erzählen. Bin schon sehr gespannt drauf, freue mich drauf zu hören und zwar live natürlich, wie immer, natürlich auch wie immer mit der Möglichkeit auch anzurufen, gibt es bei jeder Sendung eigentlich, dann halt nur Skype, also ich habe dann nicht alle Optionen, so wie heute. Ja, zu hören in genau 2 Wochen, am 31. Mai 2024. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Und ich verabschiede mich mit Booze, Blow und Jacuzzi. Ich glaube, das ist eh die letzte Nummer, die ich noch nicht gespielt habe von The Future Still Lies Ahead. Okay, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
tonight. We may have gone too far, too far, too far, and we will vanish. What is the night, the night, the night? A dark companion at the end of day.